Leute, willkommen zum NBA Tauchgang. Wir machen einen kurzen Rückblick auf Runde 1. Dann schauen wir uns die Serien Philly, Toronto, Boston, Milwaukee und Golden State Warriors gegen Houston Rockets richtig intensiv an. Dann gucken wir noch kurz auf Game 7 Denver gegen San Antonio und geben unsere Tipps ab, was für euch dann aber wahrscheinlich schon in der Vergangenheit liegt. Viel Spaß!
Hey, hey, Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Hallo NBA-Fans, hier sind wir wieder beim NBA-Tauchgang. Auch heute haben wir wieder Verstärkung dabei. Nicht Kemba, nicht Antoine, auch nicht Sam Mackey, nein. Jonathan Walker ist heute bei uns zu Gast von Jeden Tag NBA, Go-To-Guys, you name it. Hallo Jonathan, grüß dich.
Hallo Jungs, freut mich wieder dabei zu sein.
Ja, und dann natürlich auch wieder mit am Start, nicht nur für das Spiel an sich, auch für die Zahlen immer wieder ein heißer Kandidat hier im NBA-Tauchgang. Nicht Elton Brand, nein, es ist Arne Brandt bei uns zu Gast. Grüß dich.
Hey Jungs.
Nice. Schön, dass ihr am Start seid. Und ihr macht ja in letzter Zeit auch einige Podcasts zusammen, nicht nur hier auf dem Tauchgang-Channel, sondern auch bei Jonathan. Was ist denn da gerade so los, Arne? Sag mal.
Erstmal muss ich dich ja noch ankündigen. Also Nils macht ja immer unsere schönen Intros. Nils Horstmeier ist der Name. Kann ja nicht sein, dass er immer ausgelassen wird. Am Ende kennt keiner deinen Namen, Nils. Also Nils Horstmeier. Und ja, genau, Jonathan und ich machen morgen wieder einen Podcast zusammen. Und zwar bei Jonathans Podcast-Projekt, das er jetzt in den Playoffs gelauncht hat, wer es noch nicht mitbekommen hat. Jeden Tag NBA heißt das Ding. Und es ist wirklich großartig, weil er die Spiele nachts alle guckt. Und über jedes Spiel, also er hat jetzt, glaube ich, eine Nacht dabei gehabt oder zwei, wo er dann keinen gemacht hat, aber sonst
drei,
jedes Spiel.
Tatsächlich.
Zwei waren es, ne?
Drei.
Drei
Spiele.
Oh,
ja,
Mann.
Genau. Ich habe 11 Folgen jetzt in 14 Tagen aufgenommen.
Ja, auf jeden Fall guckt er sich die Spiele halt alle an und macht über jedes Spiel dann einen ausführlichen Podcast und hat viele Gäste dabei. Ich war auch schon einmal dabei, morgen halt wie gesagt wieder, die Folge kommt dann am Montag. Und es ist wirklich großartig, weil man morgens direkt, wenn die Spiele gelaufen sind, einen Podcast bekommt, in dem die Spiele besprochen werden. Wenn man es nicht gesehen hat, kann man auf dem Weg zur Arbeit sich das reinziehen und ist bestens informiert, fühlt sich dann danach, als hätte man das Spiel gesehen. Und er ist wirklich der allerschnellste von allen Podcasts, die ich kenne. Ich würde sagen, die einzigen, die ein ähnliches Level haben von der Tiefe her, sind Nate Duncan und Danny LaRue vom Dunkdown Podcast, aber die sind halt nicht so schnell wie Jonathan. Von daher ein unglaubliches Projekt, wo sehr viel Arbeit drin steckt, und ich möchte jeden darum bitten, dass er sich das mal reinzieht. Jeden Tag NBA.
Ja. Oh, vielen Dank für die Blumen, Arne. Das, da wird mir ganz warm ums Herz. Und ich freue mich schon wieder richtig auf die Folge morgen mit dir. Das, da gehen wir immer richtig tief rein, auch mit deinem Basketball-Knowledge, das du jetzt über so viele Jahrzehnte schon aufgebaut hast. Das bringt auf jeden Fall hier nochmal einiges immer in meinen Pod mit rein.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Ja, dann wollen wir mal starten. Wir haben ja vor ungefähr einer Woche, als die erste Runde noch bevorstand, schon besprochen mit Tom zusammen, wie wir glauben, dass die Erstrunden-Matchups ablaufen. Und ich will einmal kurz sagen, wie es jetzt gerade gelaufen ist und was wir gesagt haben. Viele der Serien waren ja nicht so besonders spannend. Die erste Serie insgesamt doch eher etwas enttäuschend, wenn man mit knappen Matchups gerechnet hat. Ich gehe das einfach einmal kurz durch. OKC gegen Portland, da hat Portland als Heimteam 4-1 gewonnen. Wir haben in der Serie tatsächlich alle auf OKC getippt. Das ist bei den ganzen Tipps, die wir gemacht haben, die größte Überraschung gewesen. Nils hatte 4-3 getippt für OKC, Tom 4-1, ich 4-2. Es ist dann am Ende ein 4-1 für Portland geworden, sehr überzeugend. Dann Philly gegen Brooklyn ist ein 4-1 für Philly geworden. Nils hatte 4-1 getippt, Tom hat 4-1 getippt, beide genau richtig. Ich hatte 4-2 getippt, also alle nah dran. Boston war 4-0 gegen Indiana, da haben wir Nils 4-1 getippt, Tom 4-2, ich 4-2, also auch alle aufs richtige Team gesetzt. Nur, dass Boston 4-0 gewinnt, hatte keiner. Toronto hat 4-1 gegen Orlando gewonnen. Das haben Nils und Tom beide auch genau richtig getippt. Ich habe 4-2. Ihr merkt schon, beim Tippen bin ich anscheinend nicht so glücklich in diesen Playoffs. Dann Utah Houston ist nochmal interessant. Nils und Tom haben beide auf Houston getippt. Nils 4-3, Tom 4-2. Lagen also beide knapp daneben, da Houston die Serie 4-1 gewonnen hat. Ich habe 4-3 auf Utah getippt. Ich hatte es in der letzten Woche schon gesagt, als wir so in der Mitte der ersten Runde waren. Das sieht sehr schlecht aus. Das war wirklich ein schlechter Tipp. Donovan Mitchell als erste Option. Gobert als Center in der Mitte gegen die Offense von Houston. Das war wirklich ein schlechter Tipp. Habe ich mich gleich nach den ersten beiden Spielen schon richtig mies gefühlt, dass ich das getippt habe. Ja, man lernt nie aus, ne? Milwaukee-Detroit war 4-0, ist es ausgegangen. Wir haben alle 4-0 getippt. Das war wirklich sehr offensichtlich, gerade weil Blake Griffin nicht dabei war. Und dann Golden State Warriors, LA Clippers, haben wir alle drei 4-0 für die Warriors getippt. Haben gedacht, die hauen die Clippers weg. War nicht so. Die Clippers haben eine sehr gute Serie gespielt, haben zwei Spiele gewonnen. Und das war schon eine sehr beachtliche Leistung von den Clippers. Haben wir nicht mit gerechnet. Und dann eine Serie, die noch läuft. Denver gegen San Antonio, 3-3. Da hat Nils 4-2 auf Denver getippt. Tom hat 4-3 auf Denver getippt. Ist also noch möglich. Und ich habe 4-3 für San Antonio getippt. Ist also auch noch möglich. Da wird sich das also noch entscheiden, wie es ausgeht. Das wird auf jeden Fall ein Must-Watch-Game. Und jetzt meine Frage an euch Jungs. Die erste Runde ist fast vorbei. Nur noch ein Spiel. Was war denn für euch bisher so das Highlight der ersten Runde? Jonathan?
Ich muss, glaube ich, Damian Lillard einfach nennen. Also wie er die Thunder abgeschossen hat und dann die Serie natürlich durch seinen jetzt schon legendären Buzzer-Beater beendet hat von 37 Fuß Entfernung über Paul George. Das war richtig krass. Also dieses Spiel und der Wurf, da werde ich mich noch lange dran erinnern. Ich habe es natürlich auch live geschaut, wie eigentlich alle Spiele. Und ich stand hier echt vor meinem Fernsehgerät, als der Wurf hochging und als er drin war. Es ist NBA-Twitter auch kurz explodiert. Ich weiß, ihr seid da beide nicht so aktiv, aber gerade in den Staaten drüben sind ganz viele Fans und auch eigentlich alle Experten und Spieler auf Twitter am Start. Und natürlich hat jeder seinen Senf dazu abgegeben. Viele hatten das Spiel natürlich auch live gesehen. Und ja, sowas erlebt man einfach selten, solche Momente. Und das macht dann natürlich richtig Spaß, so als Hardcore-NBA-Fan und Nerd, wenn solche Sachen passieren und man solche Highlights live miterleben kann. Und er ist bisher einfach der beste Spieler der Playoffs, würde ich mal spontan behaupten.
Ja, das war wirklich ein unglaublicher Wurf. Ich hatte das bei euch im Podcast gehört. Er ist jetzt der einzige Spieler, der zwei Walk-Off-Game-Winner in den Playoffs hat.
Ja.
Und es gab bisher insgesamt erst 5. Ist das richtig?
Ja, genau. Das hatte David Krutt, Kollege von GoToGuys.de, auf Twitter auch gesehen. Da werden natürlich dann auch immer so ein paar Fun Facts und Stats und so von verschiedenen Leuten gepostet und darunter eben auch das, dass Lillard 2 dieser 5 Serien beendenden Buzzer Beaters bisher getroffen hat. Der andere war ja vor 4 Jahren gegen Houston, damals auch ein Dreier und jetzt eben wieder gegen die Thunder und er ist der Einzige, der 2 davon getroffen hat.
Also genau, den Game-Winner im entscheidenden Spiel der Serie, ohne dass noch eine Millisekunde auf der Uhr ist. Genau, und die anderen waren Ralph Sampson 86 gegen Boston, Houston gegen Boston. Das war ein ganz verrücktes Ding. Das war so ein Rückwärts-Tip-In, so ähnlich wie ein Volleyballwurf. Dann Michael Jordan gegen die Cleveland Cavaliers in der ersten Runde. Und Lillard 2-mal und der letzte. Wisst ihr es noch?
Mir fällt es gerade auch nicht mehr. Ich habe so einen Countdown gesehen, da wurden die 5 gerankt, aber mir fällt der 5 jetzt tatsächlich gerade auch nicht mehr ein.
Ja, der.
Habe ich jetzt auch nicht entzettelt. Ihr seid doch die NBA History Nerds.
Ich habe sogar, als ihr das im Podcast gesagt habt, habe ich noch gedacht, ich hätte vielleicht sogar auf alle kommen können. Fällt mir gleich noch ein. Liefern wir gleich noch nach. Ja, Nils, was war denn für dich bisher so das Highlight der ersten Runde oder vielleicht auch das überzeugendste Team?
Also Highlight würde ich mich bei Damian Lillard anschließen, habe jetzt auch keine weiteren Sachen beizutragen. Es war auf jeden Fall ein denkwürdiger Wurf, auch vor allem, da es einfach ein ausgeglichener Spielstand war und er diesen Dreier so in der Form nimmt. Das hat natürlich auch schon für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt, also kann ich schon gut verstehen, dass auch auf Twitter das da ordentlich abgeht. Ansonsten fand ich eigentlich, dass eine Menge Stoff einfach jetzt war in dieser Serie Denver gegen San Antonio. Wir kommen ja eher noch zum Ende dieses Pods so ein bisschen drauf zu sprechen. Aber diese ganze Storyline am Anfang sind schon die ersten Gedanken in Richtung, okay, San Antonio macht das Ding, die Erfahrung fehlt bei Denver, aber Denver kommt zurück, auf einmal macht Murray dann krasse Läufe und dreht dann wiederum Spiele und auch dieses letzte Ding jetzt mit einer unglaublichen Leistung von Jokic und trotzdem geht es in San Antonio. Das ist für mich halt so in der Summe einfach eine Serie, die alles hat. Ich glaube, Arne, du hast irgendwann nicht im Podcast, aber in einem Gespräch mal gesagt, das ist irgendwie eine Serie ohne Superstars. Das ist vielleicht so, also je nachdem, wie ein Superstar definiert wird. Aber es ist auf jeden Fall so eine Playoff-Serie, in der irgendwie eigentlich alles vorkommt. Spieler auf einmal über sich hinauswachsen und dann aber wieder im nächsten Spiel wieder im Keller sitzen und ganz viel so ja an Rädchen gedreht wird, um hier und da noch was umzustellen. Also da ist einfach super, super viel zu sehen. Also so, wenn es um die ganze Serie geht, dann war das für mich auf jeden Fall so mit das Spannendste eigentlich, die Serie als Paket. Und ich freue mich
sehr auf Spiel 7. Und das Beste kommt noch, ne? Wollte ich gerade sagen, genau. Das Beste kommt noch.
Ja.
Ja, ich muss mich da auch anschließen. Ich glaube, Damian Lillard war wahrscheinlich für die meisten, die viel gesehen haben, bisher am beeindruckendsten. Ich finde es vor allem so beeindruckend, weil Portland ja in der letzten Saison sang- und klanglos in der ersten Runde 4-0 gegen die Pelicans rausgeflogen ist. Und jetzt so zurückzukommen, das ist schon fast so ein bisschen wie am College. Virginia war es ja, glaube ich, ne, die letztes Jahr in der ersten Runde rausgeflogen sind und jetzt NCAA Champion geworden sind. Also so ein bisschen so das Gefühl hat man bei Portland auch. Bleiben so zusammen. Mhm. Lassen alles so, wie es war, glauben an ihr Team und hauen OKC 4-1 raus. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich OKC sehr enttäuschend fand. Und ich habe selber mehr von ihnen erwartet. Ich habe auch gedacht, dass Paul George es in den Playoffs schaffen würde, auf sein Level zurückzukommen. Aber für mich sind einfach die Entscheidungen auf dem Spielfeld und auch die Entscheidungen des Trainers doch oft nicht besonders gut nachzuvollziehen. Und ich muss schon sagen, dass es teilweise wirkt wie die Inkompetenz aufs Spielfeld gebracht. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was die machen. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, dass Russell Westbrook sich so ein bisschen demütig gezeigt hat, gesagt hat, er will an seinem Spiel arbeiten und vielleicht ein bisschen was anders macht. Und ich bin sehr gespannt, ob sie Donovan als Trainer behalten oder ob er vielleicht gehen muss. Aber das war wirklich eine sehr enttäuschende Serie. Auch bei den Spielen hatte ich immer das Gefühl, es gibt die Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Man müsste nur so ein paar Sachen anders machen. Und ja, man hat einfach das Gefühl, dass die Ideen kommen zu spät, die Adjustments kommen zu spät. Und ein bisschen kleiner spielen haben sie dann erst ganz am Ende probiert. Und auch die Rolle von Russell Westbrook, er hat im letzten Spiel 11-mal mehr geworfen als Paul George. Paul George hatte 20 Würfe genommen, 14 getroffen. Russell Westbrook hat 31-mal geworfen und seine üblen schwachen Quoten gehabt. Üblichen schwachen Quoten. Ja, das war für mich so auf jeden Fall die Enttäuschung der ersten Runde. Und ich muss sagen, eine sehr große, nicht Überraschung, aber eine große Freude hatte ich an den Toronto Raptors. Denn ich bin ja die ganze Saison hatte sie sehr hoch eingeschätzt. Und ich habe immer darauf gewartet, dass es jetzt irgendwann mal alles zusammenkommt und dass sie wirklich zeigen, dass sie vielleicht das beste Team der Eastern Conference und vielleicht sogar das beste Team der Liga sind. Und ich finde, man konnte die Ansätze davon schon sehen, gerade defensiv sind sie einfach eine Wahnsinnstruppe und das war schon sehr überzeugend. Die Bank macht mir so ein bisschen Sorgen, da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Die wurden teilweise von der Orlando Bank ausgespielt, was kein so besonders gutes Zeichen ist. Aber die Starting Five ist einfach granatenmäßig und da bin ich sehr gespannt, was die Raptors leisten können. Ja, das ist dann vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zur zweiten Runde. Wir wollen ja heute die Matchups Milwaukee-Boston, Philly-Toronto und Golden State gegen Houston besprechen und dann nochmal auf Spiel 7 gucken und auch einen kleinen Ausblick Richtung Denver oder San Antonio gegen Portland machen. Aber wir fangen einfach mal an mit der zweiten Runde bei den Matchups, die schon feststehen. Mein Vorschlag wäre, dass wir mit Boston gegen Milwaukee mal einsteigen. Und Jonathan, du bist so gut im Futter gerade. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen darlegen, wie du die beiden Teams siehst. Und was du meinst, was da so die Hauptpunkte sind, was diese Serie entscheiden wird.
Ja, gerne. Erstmal will ich noch kurz auflösen. John Stockton ist der fünfte.
Oh ja, genau.
Schande über euer Haupt als Kinder der 90er oder 90er NBA. Ja,
er hat
auch noch so einen Walk-off getroffen.
Genau, er hat die Houston Rockets mit einem Dreier gegen die... Ja, Quatsch, er hat die Utah Jazz mit einem Dreier gegen die Houston Rockets in die Finals geschossen gegen die Bulls. Sowas.
Ja. 98, ne? Ja.
Richtig, genau, 98.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Jetzt zu Celtics Bucks. Arne, wir beide haben ja letzten Sonntag, also Sonntagnacht, und kamen dann am Montagmorgen eben auch raus, in meinem Podcast schon über die Serie gesprochen, nachdem die Celtics die Pacers 4-0 nach Hause geschickt hatten und die Bucks es ja auch mit den Pistons dann getan haben. Also da stand es, glaube ich, erst 3-0, aber es war eben klar, dass die beiden dann aufeinandertreffen würden. Es war das erste Matchup, das schon feststand, also jetzt auch schon fast seit einer Woche feststeht. Da konnte, glaube ich, sich jeder jetzt schon einige Gedanken zu machen. Wir haben damals beide spontan direkt auf Bucks in 5 getippt, weil wir einfach von den Celtics gegen die Pacers nicht richtig überzeugt waren. Klar, defensiv sind die Celtics gut, aber die Pacers sind offensiv einfach ein unterdurchschnittliches Team, vor allem ohne Oladipo. Und dann gegen die Playoff-Defense konnten die da einfach nicht richtig viel ausrichten. Und das ist da kein richtiger Gradmesser, glaube ich. Die Bucks hatten die beste Offense der gesamten Liga. Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, so ein Team irgendwie zu stoppen. Und was uns aber viel mehr Sorgen bereitet hat bezüglich der Celtics, war eben ihre eigene Offense. Klar, die Pacers haben auch eine gute Defense und auch im Saisonschnitt waren die auch Top 3, glaube ich. Aber ohne Oladipo sind sie da schon ein Stückchen abgerutscht gewesen über die letzten Saisonmonate. Und die Celtics haben sich da schon sehr viel schwerer getan in der Offense über weite Strecken, als ich das persönlich erwarten würde. Mein Kollege von GoToGuys.de, der David Krutt, der ist auch Celtics-Fan und mit dem habe ich dann in der nächsten Folge direkt auch nochmal drüber diskutiert, weil er sich ein bisschen daran gestört hat, wie schnell wir die Celtics abgetan haben und auch mit unserer Begründung, dass die Offense einfach nicht gut aussah in der ersten Runde. Denn er hat gesagt, das lag in allererster Linie daran, dass die Celtics untypisch viele Turnover begangen haben. Sie haben tatsächlich in der ersten Runde von allen Teams auch die meisten Turnovers begangen und haben, also 15,2% Turnover-Rate hatten sie als Team. Das ist die höchste von allen Playoff-Teams vor den Orlando Magic. Und das liegt aber eben auch daran, dass die Pacers Defense darauf ausgelegt ist, Turnovers zu forcieren. Das haben sie in der Regular Season auch schon gemacht. Und das hat eben die offensive Effizienz der Celtics extrem gedrückt. Vom Shooting her waren die Celtics gar nicht so schlecht. Also die haben ihre Dreier eigentlich getroffen als Team, 40%. Und die Offense kam halt nur in die Bredouille wegen dieser vielen Ballverluste. Das ist, wie gesagt, für die Celtics eigentlich untypisch. Und die Bucks hingegen, die gehören zu den 6 schlechtesten Teams in der Regular Season, was das Forcieren von Turnovers eben angeht. Und deswegen sieht er diese Probleme gegen die Bucks jetzt nicht mehr unbedingt. Auch wenn die Bucks insgesamt in der Defense noch über den Pacers einzustufen sind und natürlich auch eine ganz andere Defense haben, das stellt die Celtics Offense dann vielleicht wieder für ganz andere Probleme. Aber das fand ich schon mal einen ganz interessanten Einschub. Und wollte ich euch jetzt hier mal so hinwerfen, vielleicht als Diskussionsgrundlage. Und danach habe ich meinen Tipp dann auch nochmal ein bisschen überdacht.
Willst du gleich mal sagen, wie du jetzt tippen würdest?
Ja, klar, wenn ihr wollt.
Oder du kannst es auch am Ende, wenn wir alles besprochen haben,
ja, sagen. Okay, vielleicht machen wir es doch so. Ja, kann gut sein.
Ja, ich hab den Podcast gehört mit David. Ich fand es ganz interessant, weil ihr da ja auch nochmal auf manche Punkte eingegangen seid, die wir vorher zusammen besprochen hatten. Ist immer schön, wenn man über was spricht im Podcast und dann im nächsten Podcast wird über das gesprochen, was man besprochen hat. Das ist wie so eine zeitversetzte Unterhaltung. Ja. Sehr spannend. Ja, ich hatte das gehört und habe im ersten Moment auch so gedacht, ja, ich hatte das schon so auf dem Zettel, dass die Indiana Pacers halt sehr viele Turnover forcieren. Das ist für die Pacers auch sehr wichtig. Für ihre Offense war es sehr wichtig, auch in der Saison schon. Aber genau, die Indiana Pacers waren halt die letzten 15 Spiele der Saison nur noch die 12 beste Defense der Liga. 109 Punkte haben sie da, also das defensive Rating war 109,1, also 12 bester Wert. Also die sind nicht so eine super Elite-Defense. Also da waren zum Beispiel die Milwaukee Bucks deutlich besser, 105,8, das war der 6. beste Wert über die letzten 15 Spiele. Und es ist eben so, wie du schon gesagt hast, die Milwaukee Bucks, die spielen eine andere Art von Defense, aber insgesamt doch noch auf einem höheren Level. Und dazu kommt eben diese super Offensive, die sie haben. Und von daher sehe ich da eigentlich nicht wirklich meinen Tipp so als etwas, was ich unbedingt ändern müsste. Wie gesagt, 4-1 hatte ich gesagt. Das ist auch irgendwie mein Gefühl. Ich habe auch nochmal geguckt in der Regular Season. Da sind die Spiele, hat Milwaukee 2 gewonnen, Boston 1. Ganz am Anfang der Saison, am 1.11. hat Boston 117, 113 gewonnen. Und in dem Spiel hat Boston 24 Dreier gegen Milwaukee getroffen. Und das war das einzige Spiel, das sie in der Saison gewonnen haben. Da habe ich sofort gedacht, ich glaube, das ist der Weg, den die Boston Celtics in dieser Serie einschlagen müssen, wenn sie die Serie gewinnen wollen. Sie müssen sehr gut Dreier treffen, denn wir haben es ja auch schon in deinem Podcast besprochen und es ist einfach die ganze Saison offensichtlich gewesen, die Milwaukee Bucks lassen am Ring fast nichts zu, kaum Würfe, sie lassen kaum Würfe zu und die Quote, die sie zulassen, ist dann auch unglaublich niedrig, denn Antetokounmpo und Lopez haben da die ganze Saison einen mega Job gemacht. Und die Milwaukee Bucks lassen schon relativ viele Dreier zu, aber eben nicht mit so einer besonders hohen Quote. Und sie treffen selber besser als der Gegner meistens. Also die Boston Celtics sind eben eher ein Shooting-Team, das nicht so viel zum Korb will, auch nicht so viel den Korb attackiert. Aber wenn sie da eben noch weniger kriegen als sonst, dann wird es eben noch wichtiger, dass sie ihre Würfe treffen. Also ich glaube, für die Boston Celtics ist tatsächlich, dass sie ihre Dreier treffen, essentiell. Und da habe ich halt schon das Gefühl, das viermal in sieben Spielen zu schaffen gegen die Milwaukee Bucks, sie wirklich abzuschießen, das sehe ich nicht so wirklich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Spiele auch eng werden. Und dann würde vielleicht der Vorteil so ein bisschen bei den Boston Celtics liegen, da sie einfach Kyrie Irving haben, der ein sehr guter Finisher ist. Und die Milwaukee Bucks hatten in der Regular Season eben, ich glaube, am wenigsten von allen Teams überhaupt Crunch-Time-Minuten, weil sie so viele Blowouts hatten das beste Net-Rating der Liga. Also ich sehe da schon eher einen großen Vorteil bei Milwaukee, denn Antetokounmpo ist einfach eine Quelle für hochprozentige Punkte und das ist, glaube ich, das große Ding. Meiner Meinung nach läuft es so ein bisschen so, Antetokounmpo kann von den Celtics relativ schlecht verteidigt werden, hat in den Spielen gegen Boston in der Saison 33, 30 und 30 Punkte mit super Field Goal gemacht, war ständig an der Freiwurflinie und war nicht zu halten und wenn die Boston Celtics den Dreier nicht treffen, dann wird Antetokounmpo sie killen. Und das ist halt so das, wie ich es ein bisschen sehe. Nils, was meinst du?
Ja, ich finde die Überlegungen zur Offense von Boston ganz, ganz interessant und auch mit dem, was du jetzt noch beigetragen hast, zur Defense der Bucks, würde ich jetzt den Schluss einfach ziehen, dass, also wenn die Stärken der Bucks vor allem darin liegen, den Korb zu beschützen, sie also wenig Würfe am Korb zulassen und die Offense von Boston gar nicht unbedingt davon lebt, zum Korb zu kommen, dann ist es ja eigentlich für Boston jetzt erstmal gar nicht so unpraktisch. Ja? Also die Stärken der Bucks liegen dort, wo nicht unbedingt die Stärken der Offense von Boston liegen. Und sie können halt ihre Midrange-Jumper kreieren, sie können die Dreier nehmen. Und da fordern sie halt Milwaukee eben schon mal auf eine andere Art und Weise. Das könnte also zumindest für Boston dann erstmal eine ganz positive Gegebenheit sein. Und ja, insgesamt ist es bei Boston ja wirklich auch noch so, dass, also auch mit dem Hinblick auf diese erste Runde, man immer noch sagen muss, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und da kann es auch den einen oder anderen Spieler geben, der vielleicht auch mal so ein Breakout-mäßig hervorkommt. Ich fand es schon mal super, dass Hayward so ein bisschen zum Leben erweckt ist und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich tatsächlich so etwas ergibt, dass Boston auf einmal die Dreier dann wirft. Vielleicht klappt es ja auch mal mit dem Corner 3, der sitzt bei Boston ja auch irgendwie relativ schlecht prozentual. Und für die Offensive würde ich halt sagen, dass Al Horford eine unglaublich wichtige Spielstation ist und diese Pick-and-Pop-Geschichten, auch um die Defense herauszufordern und seine Dreier und dann halt natürlich Kyrie Irving, der da kreieren muss. Dann sehe ich schon, dass es nicht unmöglich ist, auch wenn ich Milwaukee insgesamt von der Qualität her vorne sehe, vor allem, weil ich nicht sehe, wie sie Giannis verteidigen. Und vielleicht machen sie es ja sogar so, dass sie Giannis machen lassen und versuchen, die Dreier wegzunehmen. Aber wen sollen sie dagegen stellen? Soll Al Horford sich dann ein Spiel lang Gedanken machen, dass Giannis irgendwie aufzuhalten ist? Da sehe ich Schwierigkeiten und deswegen insgesamt so von der Qualität her, so wie die Teams eingestellt sind, sehe ich da auch die Bucks vorne. Aber ich kann die Argumente schon durchaus verstehen, dass Boston da nicht so klar aus dem Rennen zu nehmen ist.
Ja, es ist halt die Frage, wie man das jetzt deutet, dass die Bucks genau das sehr gut verteidigen, was die Celtics Offense gar nicht so sucht. Also ich würde es auch eher als Vorteil auslegen. Ich bin da auch eher bei Nils. Und was die Defense gegen Giannis angeht, kann ich mir auch vorstellen.
Nochmal kurz zu dem Punkt, Jonathan. Ja. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären? Also, was siehst du als Vorteil für die, du siehst es als Vorteil für die Celtics?
Ich sehe es als Vorteil für die Celtics, genau, weil die Bucks vernageln den Ring, aber die Celtics gehen halt kaum zum Ring. Also in der Regular Season gab es nur zwei Teams, die noch weniger am Ring gefinisht haben, und das waren die Spurs und Magic, interessanterweise auch zwei Playoff-Teams. Und deswegen ist das jetzt nicht so schwerwiegend wie ein Team, das ständig zum Ring möchte, würde ich behaupten. Dann kommt natürlich viel drauf an, wie die Würfe der Celtics fallen, aber sie haben halt ziemlich viele gute Shooter, und wie gesagt, in der ersten Runde war auch das weiterhin, was funktioniert hat. Die Bucks geben in erster Linie die Dreier an die schlechteren Shooter ab. Das ist dann halt die Frage, wenn Smart wieder spielt, trifft zum Beispiel der seine Dreier weiter so wie in der Regular Season, oder verfällt er da eher wieder in alte Muster? Wie gut ist Gordon Hayward drauf? Ich denke, dass Irving seine Würfe trifft und auch Tatum, da muss man sich eher weniger Sorgen machen. Was ist mit Jaylen Brown? Kann der das dann konstant bestrafen? Und die Bigs werden auf jeden Fall schießen gelassen. Also das machen die Bucks wirklich konsequent. Da gibt's
ja, dazu habe ich gerade meine Statistik, Jonathan. Im dritten Matchup am 21.02., das Milwaukee gewonnen hat, da haben sie Morris 10 Dreier gegeben, 3 von 10. Den haben sie stehen lassen. Und Horford 2 von 6, also die beiden hatten zusammen 5 von 16. Das ist zu erwarten, dass die Milwaukee Bucks das in den Playoffs auch machen.
Genau, und dann auch Baines, sollte er weiter starten oder viel spielen. Den lassen sie bestimmt auch schießen. Der hat halt vor einem Jahr gegen die Sixers gefühlt jeden Dreier getroffen. Aber das würde ich halt auch erstmal noch abwarten wollen, ob er das irgendwie wiederholen kann über eine Playoff-Serie hier. Aber wie gesagt, ich glaube, dass deswegen die Bucks-Defense vielleicht gar nicht so viel anstrengender ist für die Celtics im Vergleich jetzt mit der Pacers Defense, auch wenn sie im Vakuum gesehen oder allgemein natürlich die bessere NBA Defense stellen können. Und was die Defense gegen Giannis angeht, ich glaube schon, dass sie ein paar Spieler haben, mit die sie One-on-One gegen Giannis stellen können. Niemand kann Giannis richtig verteidigen. Er gehört einfach zu den Spielern der Liga. Er ist ein Superstar, die keiner alleine verteidigen kann. Aber ich glaube, Horford kann da einen soliden Job gegen ihn machen, dass halt Giannis, sollte da nicht immer sofort die Hilfe geschickt werden, jetzt die Bucks trotzdem da nicht alleine zum Sieg bringen kann. Denn wenn bei den Bucks halbwegs die Dreier weggenommen werden, Giannis ist halt kein Shooter, das heißt, er macht jedes Mal maximal 2 Punkte. Und wenn er gefoult wird, dann halt noch weniger. Kommt darauf an, wie der Freiwurf fällt. Und die Celtics haben halt auch im Vergleich mit den Pistons jetzt zum Beispiel, gut, die Pistons waren jetzt kein echtes Playoff-Team, ich muss auch nochmal den Disclaimer hinterher schicken, dass ich jetzt auch in meinem Podcast kein einziges Spiel dieser Serie analysiert habe, einfach weil ich gedacht habe, das macht keinen Sinn, da kann man nichts draus lernen. Die Bucks kommen auf jeden Fall weiter, die Pistons waren nicht bei einem Spiel annähernd irgendwie näher dran. Also das bringt einfach nichts, wenn man da jetzt irgendwie Zeit drauf verwendet. Deswegen habe ich das rausgelassen, ich habe nur die 7 anderen Serien immer direkt analysiert. Aber die Pistons zum Beispiel, die haben ja keinen einzigen Spieler, wo du dir annähernd vorstellen kannst, okay, den kann man mal gegen Giannis stellen und vielleicht kann er dem irgendwie das Leben schwer machen. Und das sehe ich halt bei Horford. Auch Ojeleye ist halt ein kräftiger Typ, und ich habe auch so Scouting-Analysen gesehen, dass es Giannis oder das Mittel gegen Giannis, was noch am besten funktioniert in der Defense, ist, wenn er den Ball aufnimmt, quasi so ein Brust-gegen-Brust-Bump bekommt. Also ihn natürlich nicht faulen, aber halt ihn quasi so ein bisschen off-balance bringen, und so, dass er halt auf jeden Fall nicht durch den Gegenspieler durch direkt zum Ring kommt und da halt stopfen kann, sondern halt irgendwie so einen leichten Off-Balance-Layup oder Float oder sowas machen muss. Und da haben die Celtics halt ganz interessante Spielertypen dafür. Sie können auch ihre ganzen Wings mal gegen ihn ausprobieren. Tatum und Brown und auch Hayward sind ja eigentlich alles gute Defender, sind natürlich körperlich unterlegen gegen Giannis, wie halt ungefähr jeder Spieler der Liga. Aber sie können
wirklich
auf jeden Fall verschiedene krass, Looks geben.
Aussehen. Ja. Wenn du Tatum gegen Antetokounmpo siehst, das ist so ein, das sind zwei Welten dazwischen. Ja. Das ist wirklich no contest. Der kann er machen, was er will. Selbst wenn du Ben Simmons gegen Antetokounmpo siehst, der hat schon null Chance. Und Tatum sieht aus wie ein Zahnstocher gegen einen Gorilla. Es ist wirklich unglaublich. Also mit den Wings von den Celtics sehe ich da eher sehr große Probleme. Also dann hilft wahrscheinlich wirklich nur noch Foulen. Er hatte auch im zweiten Spiel 17 Freiwürfe, im dritten 10 in der Regular Season. 8 von 13 aus dem Feld im zweiten, 11 von 19 im dritten Spiel. Also Antetokounmpo wird eigentlich nicht zu stoppen sein. Da müssen sie schon eher versuchen, die anderen zu stoppen. Und hoffen, dass Antetokounmpo seine Freiwürfe nicht trifft. Das ist, denke ich, so das Ding. Also eine Sache, die ich nach der ersten Runde auf jeden Fall so ein bisschen sehe, ist, ich habe OKC völlig falsch eingeschätzt. Die haben in der Regular Season viermal gegen Portland gewonnen. Die hatten sehr gute Phasen, aber die Zeit vor den Playoffs war nicht besonders gut. Und ich habe mir da schon gedacht, ich will da auf die Zeit direkt vor den Playoffs doch noch ein bisschen mehr achten. Und da waren die Boston Celtics eben nicht so besonders stark. Also sie haben von den letzten 15 Spielen nur 8 gewonnen. Sie waren defensiv da nicht so doll. Das sah jetzt gegen die Pacers natürlich schon ganz gut aus. Aber die Pacers haben auch wirklich eine echt miese Offense. Und man muss sogar sagen, dass in den Playoffs da bei manchen Spielern noch ein bisschen weniger ging als in der Regular Season. Was natürlich vielleicht an der Defense der Celtics lag, vielleicht aber auch nicht so unbedingt. Und auch die Offense war in letzter Zeit nicht so besonders gut. In den letzten 15 Spielen haben sie Net Rating von minus 1,4. Und auf der anderen Seite die Milwaukee Bucks, die haben halt, obwohl sie noch richtig viel gerestet haben, 10 gewonnen und 5 verloren, waren immer noch plus 7,8 Net Rating, haben in der ersten Runde die Detroit Pistons völlig zerstört. Okay, die Pistons sind nicht so gut, aber die Boston Celtics haben sich schon gegen die Pacers in jedem Spiel eigentlich so ein bisschen schwer getan. Fand ich jetzt nicht so überzeugend. Ich sehe einfach irgendwie schon ein paar knappe Spiele, aber ich könnte auch 4-2 sagen, aber 4-1 ist da irgendwie mein Gefühl. Ich habe schon das Gefühl, dass es eher in die Richtung geht.
Kurzer Einschub zur Form der Teams vor den Playoffs. Das hat Tom Haberstroh, falls euch das was sagt, mal analysiert über die NBA-Historie und hat rausgefunden, dass die letzten 10 Spiele, hat er, glaube ich, angeschaut, vor den Playoffs nicht mit Playoff-Erfolg korrelieren. Also wenn Teams da irgendwie schwächer auftreten, dann hat das in aller Regel im Schnitt zumindest keinen Einfluss auf die Playoff-Performance. Kann natürlich im Einzelfall anders sein. Ich hatte jetzt aber schon auch das Gefühl, dass die Celtics, also zumindest in der Defense, in den Playoffs jetzt nochmal einen Zahn zugelegt haben. Wie gesagt, die Offense war bisher jetzt nicht so überzeugend, aber da müssen sie in Anführungsstrichen halt nur die Turnovers ein bisschen einschränken und dann das Shooting quasi halten. Ich tippe trotzdem auch auf die Bucks in 6 Spielen. Allerdings kann mir schon vorstellen, dass die Celtics irgendwie hier 2 Spiele gewinnen. Ich glaube einfach, dass die Bucks es noch immer noch zeigen müssen jetzt als neues Team mit neuem Coach und so weiter, neuem System, wie das in den Playoffs dann gegen den richtigen Gegner funktionieren kann. Bisher haben sie es halt nur in der Regular Season gezeigt und halt in der ersten Runde gegen einen völlig unterlegenen Gegner. Deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtiger, aber ich sehe die Bucks trotzdem auch als klaren Favoriten hier.
Ja, Nils, was sagst du?
Ich versuche hier gerade nebenbei nochmal den exakten Timetable für Marcus Smart rauszufinden.
Ich der jetzt kommt in der Serie nicht wieder zurück. Kommt nicht zurück.
In der Serie ist er raus.
Weit entfernt davon zurückzukommen. Und Brockton soll, wie es aussieht, die ersten beiden Spiele verpassen und dann zurückkommen.
Ja, ich sehe es hier gerade. Progresses to Sprinting, Shooting Threes. Ja, okay, also ist noch ein bisschen hin. Der wäre nämlich schon, glaube ich, nochmal ein wichtiger Spieler, auch so als Verteidiger, auch für die Optionen, die er so gibt. Sie haben ja jetzt häufig in der Starting Five dann Baines mit reingenommen. Und das passt, glaube ich, also eventuell nicht ganz so gut, wenn, sagen wir mal, Horford gegen Antetokounmpo spielen würde, dann hast du Baines irgendwie an der Dreierlinie rumstehen gegen Brook Lopez, wie dem auch sei. Also ich sehe da Milwaukee vorne, wenn ich jetzt tippen müsste, ich sag jetzt einfach mal, es wird ein richtiger Knüller und es geht dann 4-3 aus. Und Boston kann hier noch einiges abrufen. Boston ist für mich nach wie vor immer noch ein schwer zu tippendes Team, weil, wie gesagt, eigentlich so viel Potenzial da, aber doch dann in der Realität bisher nicht die Möglichkeiten, das so auszuschöpfen wie gedacht. Aber ich glaube, die machen hier eine gute Serie draus und am Ende gehen sie mit 4-3 nach Hause.
Okay. Ich hatte noch ein paar kurze Ideen, wie die Boston Celtics vielleicht, was die Boston Celtics vielleicht machen könnten, um das ein bisschen besser zu machen. Ich kann die einfach mal so aufzählen. Also ich glaube, dass es für die Boston Celtics eben extrem wichtig ist, dass sie ihre Dreier treffen, dafür am besten den Ball laufen lassen, denn eigentlich sind sie ein Team, das sehr, sehr viele Assists macht. Die drittmeisten in der Regular Season. Also sie sollten nicht so viel Isolation spielen wie gegen die Pacers. Also wir werden es sehen, vielleicht lag es auch an der Pacers Defense, aber es war dann doch schon teilweise ein bisschen viel, finde ich, Tatum und Irving Isolation und 1 gegen 1 Spiel. Ich glaube, sie sollten versuchen, möglichst 5-out zu spielen und sich selber auch viel Platz zu schaffen. Sie sollten versuchen, Brook Lopez vielleicht vom Platz zu spielen, wenn es möglich ist. Vielleicht haben sie die Möglichkeit, ihn so zu attackieren mit Kyrie Irving, dass er nicht besonders effektiv ist, dass er vielleicht nur so 20 bis 25 Minuten spielt. dass sie ein bisschen besser zum Korb kommen können ab und zu. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass sie auch versuchen, klein zu spielen, mal zwischendurch, dass sie einfach versuchen, mit ihren kleineren Lineups zu spielen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig sein wird, dass Al Horford eine Riesenserie spielt. Also ich glaube, Al Horford ist vielleicht der Knackpunkt, das Matchup gegen Lopez oder vielleicht auch mal zwischendurch das Matchup gegen Giannis und dass er seinen Dreier trifft. Das wird mega wichtig sein. Also ich glaube, für mich ist der X-Faktor wirklich Al Horford. Und dann auch noch, dass Kyrie Irving nicht irgendwie abused wird von Bledsoe oder vielleicht von Middleton. Diese small Pick-and-Rolls hat man teilweise in der Saison gesehen, wo dann eben Kyrie Irving am Ende gegen Middleton ran muss. Und Middleton ist sehr gut darin, Kyrie Irving oder kleinere Gegenspieler generell da zu vernaschen. Und das sind so die Punkte, die mir da noch auffallen. Wenn die Celtics das einigermaßen hinkriegen und ihre Dreier treffen, dann ist vielleicht der eine oder andere Sieg drin.
Hm. Ja, Horford hat aber eine richtig schlechte Serie gegen die Pacers gespielt, offensiv. Also defensiv quasi über jeden Zweifel erhaben, keine Frage. War ja auch teilweise angeschlagen, irgendwie krank. Aber er hat halt 11 Punkte pro Spiel gemacht, 34% aus dem Feld geschossen, Offensive Rating von 93, 5 von 16 Dreier nur. Also da muss er jetzt schon einen Schritt nach vorne machen, hier was das Shooting angeht, damit er die Bucks-Defense da auch bestrafen kann, weil sonst haben die Celtics ein Problem.
Ja.
Das mit Lopez finde ich auch ist ein interessanter X-Faktor in dem Spiel hier, weil Lopez ist ein extrem wichtiger Spieler im System der Bucks. Da hat auch Tom Schneider, der hier auch schon ein paar Mal bei euch im Pod war, auf gotogeist.de letzte Woche einen Artikel dazu veröffentlicht, über die Wichtigkeit von Brook Lopez für die Bucks. Aber wenn die Celtics halt small spielen und dann mit Horford Giannis verteidigen sollten und einfach nur einen Wing auf Lopez abstellen, dann ist seine Stretch-Fähigkeit als Center gar nicht mehr so wichtig, weil er ja nicht den Rim Protector nach draußen zieht, sondern einfach nur einen Wing, der eh sowieso draußen verteidigen würde. Und in der Offense können sie das dann auch gar nicht dadurch bestrafen, dass sie dann irgendwie dauernd aufposten lassen oder so, was er ja könnte und was er auch bei den Nets früher die ganze Zeit gemacht hat. Aber das ist halt nicht mehr sein Game jetzt bei den Bucks, das ist nicht ihr System.
Ja, und sie wollen das tatsächlich nicht unbedingt machen.
Ja, genau, das wäre dann schon, da wäre ich dann gespannt auf das Adjustment von Coach Bud. Er hat ja bisher als Coach der Hawks auch noch nie so geglänzt in den Playoffs. Also seine Teams waren in der Regular Season immer besser und in den Playoffs hat er sich dann oft schwer getan, auf die Matchups richtig zu adjusten. Das muss man auf jeden Fall auch im Auge behalten, wenn die Celtics jetzt irgendwas in der Art ausprobieren sollten.
Obwohl man natürlich schon bei den Hawks auch sagen muss, dass sie immer gegen LeBron rausgeflogen sind. Dann natürlich achtkantig.
Ja. Meistens Giannis, mit einem Sweep. Giannis ist der neue LeBron, habe ich gehört.
Das stimmt. LeBron mit Defense.
Ja. Genau, deswegen steht er jetzt endlich mal auf der anderen Seite. Mal gucken. Es gibt echt viele interessante Geschichten hier. Ich bin super gespannt auf die Serie. Wie gesagt, ich sehe die Bucks vorne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Celtics gewinnen, ehrlich gesagt. Ich habe auch vorhin mal die Quoten gecheckt, also die Quote auf die Bucks in dieser Serie, wenn man wetten würde, ist ähnlich niedrig wie jetzt auf die Raptors oder auch Warriors in den jeweiligen Serien.
Mhm. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe ja auch 4-1 gesagt. Ja, ich würde sagen, das fasst es so ein bisschen zusammen, wie wir die Serie sehen. Da müssen sich die Boston Celtics auf jeden Fall ganz schön lang machen, wenn sie das schaffen wollen. Dann kommen wir zur nächsten Serie. Philly gegen Toronto. Ich würde sagen, Nils, willst du vielleicht mal so deine ersten Gedanken zu der Serie sagen, was du da so siehst?
Ja, also bei dem, was uns die ersten Runden gesagt haben, also beide haben ja jetzt relativ deutlich gewonnen mit 4-1, würde ich aber trotzdem für mich jetzt mitnehmen, dass mit Philly eine Mannschaft an den Start geht, die viele Stärken hat, aber eben auch einige eklatante Schwächen und Toronto wirklich sehr viel mehr Stärken, ohne diese Schwächen preiszugeben. Du hattest auch schon erwähnt, dass, war das jetzt Voraufnahme oder Beiaufnahme, jedenfalls, dass die Toronto Raptors Schwierigkeiten hatten, die Bank der Raptors gegen die Bank der Orlando Magic. Insgesamt würde ich ja trotzdem sagen, dass die Bank der Toronto Raptors deutlich besser bestückt ist als die der 76ers, zumal ich jetzt noch vernommen habe, dass es da bei den 76ers auch noch Verletzungsprobleme gibt. Ich glaube, Scott ist angeschlagen und wird zunächst jetzt erstmal nicht spielen.
Ja, der hat eine Verletzung an der Hacke.
Ja, und er ist natürlich, also eigentlich
wahrscheinlich das erste Spiel.
Der beste Bankspieler. Ja, also nimmt Philly dann auch nochmal ganz viel Range, wenn er nicht spielen sollte. Also auch dieses Spacing, das bei ihnen halt wirklich wichtig ist. Nicht viele Spieler bei den 76ers, die eben das machen können. Umso wichtiger wird halt die Leistung von Spielern wie Redick und Harris sein. Aber ich würde sagen, Toronto ist halt defensiv sehr stark und wird es auch Leuten wie Redick sehr schwer machen können. Mal sehen, wer da antritt, ob das Lowry macht. Van Vliet ist ja auch ein super Verteidiger, der das gut machen kann. Und dann auf der anderen Seite wird Philly, glaube ich, Schwierigkeiten haben, einige Spieler bei Toronto zu verteidigen. Also speziell auf den Flügeln mit Kawhi und Siakam ist da halt schon eine Menge Manpower vorhanden. Und das will ich erstmal sehen, dass sie das gut verteidigen. Und sehr spannend, also jetzt in dieser Serie vor allem diese Acquisition von Marc Gasol, weil also wenn man Gasol gegen Embiid stellen kann, ist das natürlich schon mal eine super Sache, ne? Also es ist schon mal passt schon mal besser als da auf Ibaka zu gehen und also von meinem Gefühl her ist es halt so, dass Toronto für die Stärken von Philly Antworten finden kann. Und auf der anderen Seite sehe ich das nicht so. Deswegen würde ich da jetzt eben auch schon nach dem Seeding gehen und Toronto ja. In dieser Serie.
Ja, ich glaube auch, dass die Edition von Gasol für diese Serie wirklich unglaublich bedeutend ist. Also ich bin mal gespannt, wie dieses Matchup tatsächlich aussieht. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass Gasol einigermaßen Embiid tatsächlich im One-on-One verteidigen kann. Nate Duncan hatte im Dunked-On-Podcast mal gesagt, jetzt auch vor ein paar Tagen im Preview, dass Gasol in der Regular Season, als er noch bei Memphis war, in drei Matchups Embiid ziemlich gut in Schach gehalten hat. Ich glaube, 14,5 Punkte mit schlechten Quoten hatte Embiid da im Schnitt. Also das ist wirklich schon ein Riesenfaktor. Und zudem ist Embiid ja auch noch angeschlagen und hat ein Spiel in der ersten Runde nicht gespielt, hat nur 24 Minuten im Schnitt gespielt und hat in der Zeit, die er gespielt hat, natürlich unglaublich gut gespielt. Aber das ist auf jeden Fall schon ein großes Matchup. Also je nachdem, ob Embiid eben überhaupt alle Spiele machen kann, muss er eben gegen Gasol ran. Und was ich auch sagen muss, Ibaka ist auch gar nicht so ein schlechtes Matchup gegen Embiid. Denn Ibaka ist ganz schön schnell. Er ist auf jeden Fall ein besseres Matchup gegen Embiid als jeder Spieler, den die Brooklyn Nets gegen ihn stellen konnten. Und er ist auch mit seiner Schnelligkeit jemand, der Embiid teilweise ganz schön große Probleme macht.
Oh ja.
Also Ibaka ist eben auch eine ganz schöne Kante, das darf man nicht unterschätzen. Also Embiid wird zu jedem Zeitpunkt auf dem Feld immer einen guten Verteidiger gegen sich haben. Und dann mit seinen Knieproblemen muss man eben sowieso mal sehen, wie es läuft. Also das ist für mich in der Serie ein ganz, ganz großer Faktor, vielleicht sogar der Faktor der Serie.
Ja, also man muss erstmal nochmal sagen, dass Embiid in der ersten Runde ziemlich zerstört hat, obwohl er quasi einbeinig unterwegs war in diesen vier Spielen. Er hat nur 24 Minuten pro Spiel gespielt, also genau die Hälfte jedes Spiels nur gespielt und trotzdem 25 Punkte, 13,5 Rebounds, 3,5 Assists und 3 Blocks im Schnitt aufgelegt. Also extrem heftig, war dabei natürlich auch noch effizient, aber es lag halt auch zu einem großen Teil daran, dass die Nets absolut gar nichts körperlich entgegenzusetzen haben und Embiid einfach so ein krasses Monster ist. Er ist 7'2 oder 7'3 groß sogar mittlerweile, wiegt 280 Pfund oder so.
Wächst noch weiter, oder was?
Er ist ja mit 7'1 gelistet worden, glaube ich, bei der Draft und es soll aber angeblich halt mittlerweile 7'2 oder 7'3 sein. Also 7'3 glaube ich nicht ganz.
Ja, er sieht wirklich unglaublich aus.
Aber er ist auf jeden Fall riesig. Jared Allen ist ein Hemd, der kann zwar springen und so, aber ist halt einfach viel zu schwach. Ed Davis ist viel zu kurz und wenn die Nets Smallball gespielt haben, war sowieso Feierabend, wenn Embiid drauf war. Und deswegen hat er einfach dominiert ohne Ende und die Raptors können das ganz anders verteidigen. Ihr habt ja schon gesagt, Gasol ist ein guter One-on-One-Verteidiger gegen ihn. Und wenn die Raptors das so ähnlich machen wie gegen Vucevic und halt auch immer noch direkt eine Hilfe runterschicken, um halt die erste Option auf Center, was ja bei den Magic eben auch Vucevic war, so wie es Embiid bei den Sixers ist, auch noch zu stören. Das haben die Raptors in der ersten Runde ziemlich gut gemacht und immer von den Non-Shootern weggeholfen. Und wenn sie das jetzt gegen die Sixers auch wieder so machen, dann hat Embiid, glaube ich, echt Probleme. Also wenn Kawhi zum Beispiel Simmons übernimmt, was zu erwarten ist, und dann immer von ihm weghelfen kann, weil er einfach überhaupt keine Gravity hat, weil er überhaupt keinen Wurf hat, keine Gefahr von draußen ist. Und wenn jetzt auch noch ein Shooter wie Scott fehlt und dafür halt noch ein Spieler spielen muss, der tendenziell halt nicht werfen kann, dann wird es da ziemlich eng in der Zone für Embiid und die Raptors können körperlich da gegenhalten, das hast du ja gerade schon schön gesagt, Arne. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich sehe die Raptors auch defensiv sehr gut aufgestellt gegen die Sixers. Aber umgekehrt ist es eigentlich ganz ähnlich. Also die Sixers haben eigentlich auch für jede Waffe der Raptors einen guten Konter. Also sie können eben auch Simmons oder Butler auf Kawhi stellen und dann halt den jeweils anderen auf Lowry. Ich denke, da muss man dann halt gucken, welches Matchup besser funktioniert. Wahrscheinlich Butler gegen Lowry und Simmons gegen Kawhi. Dann können sie Redick auf Danny Green verstecken, weil Danny Green offensiv einfach nicht gefährlich ist und das ausnutzen kann. Er trifft natürlich seinen offenen Dreier und so, aber das sind halt Sachen, die kann Redick schon verteidigen. Es ist jetzt nicht so, dass er dann ständig in Pick'n'Roll involviert wird oder von Danny Green aufgepostet wird oder so, wie er halt von anderen Teams teilweise da ausgenutzt wird. Und dann hängt eben viel davon ab, inwiefern Siakam gegen Harris dann offensiv was machen kann. Ich denke, dass Siakam hier in der Serie der bessere Spieler sein kann als Harris. Defensiv ist er sowieso besser, aber auch offensiv kann ich mir schon vorstellen, dass Siakam das Matchup gegen Harris ausnutzen kann, wenn die sich da dann gegenüberstehen. Aber insgesamt, und Embiid in der Mitte ist natürlich immer eine Macht defensiv, also das ist sowieso klar. Das war auch jetzt, wie gesagt, nur halbwegs fit gegen die Nets. Mit ihm auf dem Feld hatten die Sixers eine Top-Defense. Ich glaube, ein Defensivrating von 86 oder sowas. Und die Sixers-Defense ist über die Serie insgesamt nur so schlecht, rein statistisch gesehen, weil sie einfach richtig schlecht waren, wenn Embiid nicht gespielt hat.
Ja, das defensive Rating von Embiid war 94.
Ja, sein persönliches, genau. Aber das ist...
Ja. Ach so, du meinst
das Team-Rating, wenn er auf dem Feld steht. Das persönliche Defensivrating, ja. Das basiert auf diesem Team-Rating. Da fließen aber noch ein paar andere Sachen mit rein. Ich finde das... nicht besonders geeignet, ehrlich gesagt, das persönliche Defensivrating, ganz im Gegensatz zum persönlichen Offensivrating. Da würde ich eher mit dem Teamwert gehen, wenn der Spieler drauf ist, weil es einfach ein bisschen durchsichtiger ist. Man muss natürlich immer aufpassen in der Defense bei einem Teamsport, wo fünf Mann draufstehen. Aber ich glaube, es wird niemand widersprechen, wenn ich sage, dass Embiid defensiv ziemlich dominant ist, selbst wenn er Knieprobleme hat irgendwie. Aber ich mache mir auch ein bisschen Sorgen bei den Sixers jetzt, weil ich halt nicht weiß, wie fit Embiid ist. Und ich bin einfach auch nicht richtig überzeugt jetzt gewesen in der ersten Runde von den Sixers. Sie haben sich schwerer gegen die Nets getan, als ich gedacht hätte. Sie sind einfach noch nicht richtig eingespielt. Mir hat der Fit mit Harris da von Anfang an nicht so richtig gefallen. Das hatte ich ja schon im letzten Pod, wo ich mal bei euch dabei war, nach der Trade-Deadline gesagt. Das hat sich für mich jetzt so ein bisschen bestätigt. Und sie haben halt nach wie vor keine Bank, weil sie die halt in dem Trade für Harris abgegeben haben im Endeffekt. Und wenn Scott da jetzt auch noch nicht spielen kann im ersten Spiel, dann tut das auch schon viel mehr weh, als es eigentlich sollte, weil Mike Scott, der würde bei den Raptors wahrscheinlich gar keine Minuten sehen und ist jetzt hier bei den Sixers der beste Spieler von der Bank. Das sagt halt irgendwie auch schon alles.
Ja. Ich finde es wirklich auch nochmal betonenswert, wenn Embiid nicht spielen sollte oder auch in dieser Serie, wie du sagst, nur 24 Minuten pro Partie spielen sollte. Wen bringen sie dann sonst noch auf den Platz? Also ich nehme mal an, dass Toronto das noch viel, viel besser ausnutzen könnte als die Nets, wenn da jetzt Boban Marjanovic auf dem Feld steht oder sogar Monroe. Dann spielst du da am besten noch irgendwie mit Kawhi, versuchst ihn dir rauszuziehen und der hat dann im Zweifelsfall auch diesen todessicheren Midrange-Jumper, wenn sie es eben darauf ankommen lassen wollen. Also wenn dann die Bankspieler vor allem eben noch kommen und ich glaube, Redick wäre auch so jemand, den man dann hart attackieren könnte, wenn er auf dem Feld steht, da werden die Raptors schon immer wieder ihre Möglichkeiten finden, ihre Offense darüber laufen lassen zu können. Aber insgesamt wird das ein, glaube ich, sehr spannendes Coaching auch einfach in dieser Serie, weil da wirklich viel passieren kann. Also viele Variablen, viele Spieler, die sich dann ja vielleicht gegenseitig verteidigen können. Mal sehen, wie gut das dann im jeweiligen Fall so klappt. Und auf eine Serie Harris gegen Siakam wäre ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wir hatten es in einem ganz, ganz frühen Podcast mal besprochen, wen hätte man lieber, welcher Spieler ist besser, Harris oder Siakam. Keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind in der Zeit. Die Entwicklung bei Siakam ist natürlich jetzt auch vor allem in dieser Saison so astronomisch, dass ich jetzt auch fast in dieser Serie sagen würde, wenn Harris Siakam verteidigt, dann ist das eine Riesenchance für Toronto, auf diesem Matchup nochmal zuzuschlagen. Aber es könnte eine sehr, sehr interessante und unterhaltungswürdige Serie werden.
Ja, ich muss nochmal da so ein bisschen meinen Toronto Raptors Hype gerade loswerden, weil für mich ist jetzt gerade noch gar nicht so richtig zur Sprache gekommen, wie krass diese Starting Five eigentlich ist. Gasol auf Center, der war schon mal Defensive Player of the Year. Kawhi Leonard auf Small Forward, der war, glaube ich, sogar schon zweimal Defensive Player of the Year.
Nee, auch nur einmal.
Einmal, ja. Dann Danny Green, einer der besten Wing-Verteidiger der Liga. Kyle Lowry, klein, aber underrated in der Defense. Auch jemand, den man nicht aufposten kann. Und dann Siakam als einer der vielseitigsten Verteidiger, der wirklich in der Serie gegen Orlando von Center bis Point Guard alles perfekt verteidigt hat. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und zudem haben die Orlando Magic auch noch eine bessere Defense als die Philadelphia 76ers. Und das sah schon auch offensiv richtig beeindruckend aus. Also da haben die wirklich eine Granaten-Starting Five. Das ist für mein Empfinden gerade wirklich die beste Starting Five der Liga, wenn die in den Playoffs so weiterspielen, wie sie es in der ersten Runde gemacht haben. Besser als die Warriors, weil sie einfach auf allen fünf Positionen so stark besetzt sind und weil sie auch alle richtig heiß sind. Außer Kawhi hat keiner einen Titel gewonnen. Und sie haben auch noch ein paar junge Beine dabei mit Siakam, der, wenn die switchen, zum Beispiel, und dann in den Ball gewinnen haben, den kaum jemand halten kann. Und ich bin echt mal gespannt, wer Simmons verteidigt. Mein Gefühl ist, dass es eher Siakam machen wird, weil der Job gegen Simmons so ein bisschen laufintensiver ist und Siakam da vielleicht ein bisschen besser das machen kann. Kawhi Leonard könnte man vielleicht gegen Harris ein bisschen mehr schonen, der läuft nicht ganz so viel, nicht ganz so schnell. Also mein Gefühl ist, Gasol gegen Embiid, Kawhi gegen Harris, Green gegen Butler.
Ich habe es gerade nochmal hier. Kawhi Leonard war 2016 und 2015.
Ja, ich hab gerade auch nochmal nachgeschaut.
Hatte ich auch das Gefühl, dass er.
Habe ich jetzt auch gesehen.
Ja, hatte ich auch das Gefühl, dass das zweimal war. Hm. Also Kawhi zweimal, Gasol einmal. Und Gasol hat wirklich auch eine richtig gute Serie gespielt gegen Orlando. Der hat, wie du schon eben gesagt hast, Vucevic, der zum ersten Mal All-Star geworden ist, wirklich absolut aus dem Spiel genommen. Der hatte nur 11 Punkte im Schnitt und hat kaum mal was auf die Reihe gekriegt. Gasol hat so schnelle Hände, steht fast immer richtig. Ist natürlich nicht so schnell, aber dafür ist er ein riesiger Brocken und einfach einer der cleversten Spieler. Und ich habe da gerade noch in einem Podcast, ich glaube es war Kevin Arnowitz mit Zach Lowe gehört, da haben die so darüber geredet, so super intelligente Defense und super krasse Reads, dass da mal die Warriors Assistant Coaches gefragt wurden, wie macht ihr denn das, dass die Spieler so krasse Reads machen in der Defense und so heftig switchen und wie trainiert ihr denn das? Dann haben die gesagt, das trainieren wir gar nicht, holt euch einfach intelligente Spieler. Und das ist eben das, was ich bei den Toronto Raptors absolut auch sehe. Kawhi, Gasol, das sind wirklich Genies defensiv. Dazu Green mit so viel Erfahrung, Siakam mit so viel Vielseitigkeit, Lowry. Also es ist wirklich eine krasse defensive 5 und dazu offensiv auch noch alle ziemlich stark, auch wenn Green natürlich ein ziemlicher Spezialist ist und Lowry seine allerbesten Tage vielleicht hinter sich hat, Gasol kaum Würfe nimmt, aber es passt eben. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass die 76ers hier vor einer fast unlösbaren Aufgabe stehen, gerade weil Embiid angeschlagen ist und ich glaube, dass Simmons die schwerste Serie seiner Karriere hier jetzt vor sich hat. Ich glaube, das wird richtig schwer für Simmons, hier irgendwas zu reißen. Das ist so mein Gefühl. Also, ich sehe da wirklich kaum Chancen.
Ja, kurz zu zwei Sachen, die du gerade genannt hast. Also, es war halt so, dass Leonard zumindest in der Regular Season bisher Simmons verteidigt hat und ihn halt total zerstört hat. Also, Simmons hat halt gar nichts gegen den gerissen. Deswegen würde es mich wundern, wenn sie jetzt davon abrücken. Kann natürlich sein, weil die anderen Matchups, die sie da haben, die würden natürlich auch irgendwie passen. Vielleicht probieren sie auch beides mal aus. Aber ich denke, dass halt auch ein Riesenvorteil sein kann, dass halt ein Kawhi ein bisschen roamen kann und von Simmons weghelfen kann und dann halt gegen Embiid helfen kann. Das, stelle ich mir einfach ziemlich gut vor. Auch wenn Siakam defensiv natürlich mittlerweile auch ziemlich gut ist, aber ich denke, Kawhi ist da schon nochmal immer noch besser, auch wenn er jetzt in Toronto bisher noch nicht auf seinem Defensive Player, auf seinem zweimaligen Defensive Player of the Year Niveau agiert hat. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er das noch abrufen kann, wenn es nötig sein sollte. Ansonsten würde ich jetzt nicht unbedingt mit den Defensive Ratings aus der Regular Season hier argumentieren, wenn es bei Magic gegen Sixers geht. Ich glaube, dass die Magic defensiv ein bisschen überperformt haben in der Regular Season, einfach als Team, weil ich da einfach nicht so viele gute individuelle Defender sehe, wie zum Beispiel halt in Philly, und die hatten halt kaum Chance, mal zusammen zu spielen. Wie gesagt, die Starting Five hat nur 10 Spiele zusammen gemacht, weil Harris halt so spät kam und dann ständig irgendwer verletzt war. ich denke, dass die Sixers halt potenziell schon die bessere Defense sind als die Magic. Und wie gesagt, die Matchups passen ja auch ganz gut. Ich erwarte hier eine ziemlich defensivlastige Serie. Und ich glaube, dass wenn die Sixers hier offensiv was reißen wollen, müssen sie gucken, dass sie ein bisschen in Transition kommen, bevor die Raptors Defense richtig steht. Weil ich glaube, auch im Halbfeld haben sie da dann richtig Probleme.
Ja, aber die Raptors haben eine richtig gute Transition
Defense. Ja, aber im Halbfeld weiß ich halt auch nicht, was die dann da machen sollen. Und gerade ein Simmons zum Beispiel, der kann halt in Transition noch ein bisschen was reißen. Und im Halbfeld musst du dann halt immer irgendwie über Embiid gehen oder gucken, ob du Redick irgendwie frei geblockt bekommst oder dass der seine Handoffs machen kann. Aber das haben ja sogar die Nets schon ganz gut verteidigt bekommen gegen Redick. Und wie Nils ja vorhin auch schon gesagt haben, die Raptors haben da Kyle Lowry und vor allem Fred VanVleet, der halt auch Terrence Ross schon ziemlich aus der Serie rausgenommen hat in der ersten Runde. Deswegen sehe ich da relativ schwarz im Halbfeld für die Sixers.
Ja, habt ihr noch irgendeinen Punkt? Eine Sache, die fällt mir gerade noch ein. Was ich, glaube ich, offensiv, also ich habe mir auch teilweise noch, habe noch bei den Spielen reingeguckt von der Regular Season. Was mir da aufgefallen ist, war, dass schon die 76ers teilweise Probleme hatten, Kawhi Leonard und auch Siakam zu verteidigen, wenn sie mal eine 1 gegen 1 Situation starten und dass da teilweise wirklich von Schützen weggeholfen wurde. Und Kawhi ist ein mega One-on-One-Spieler, der kommt auf dem Spielfeld immer dahin, wo er hin will und trifft halt super gut aus der Midrange seine Würfe. Und Siakam ist halt auch ein unglaublicher 1-gegen-1-Spieler. Und also ich habe schon das Gefühl, dass das sehr spielentscheidend sein wird auch. Können die Siakam und Kawhi einigermaßen verteidigen, wenn sie Situationen haben, in denen sie jemanden schlagen oder auch einfach in so ein 1 gegen 1 Matchup gehen, müssen sie dann eben doppeln. Wenn sie doppeln müssen, fressen sie die Dreier. Also das wird, glaube ich, auch noch sehr spielentscheidend. Mhm. Ja, habt ihr noch einen anderen Punkt oder wollt ihr dazu noch was sagen? Ansonsten können wir mal zu unseren Tipps kommen, wie wir die Serie so sehen.
Gerne.
Ja.
Können wir machen. Okay, dann Nils, was sagst du? Wie geht die Serie aus?
Ich tippe 4-2 für Toronto.
Okay, Jonathan?
Ja, ich habe heute auch schon Tipps abgegeben und da habe ich das auch gesagt. Aber dafür müsste halt ein paar Sachen passieren. Also Embiid muss fit sein, sonst holen die Sixers keine 2 Siege, sehe ich nicht kommen. Und ich glaube auch, dass Butler offensiv mehr machen muss im Halbfeld oder auch allgemein für die Sixers einfach gegen diese Defense. Er wird teilweise als Top-10-Spieler gesehen oder wurde das vor allem bei den Bulls und Wolves. Jetzt bei den Sixers hat er einfach eine andere Rolle, kam erst im Laufe der Saison dazu und so weiter. Und ich hatte so das Gefühl, dass er auch gegen die Nets nur Scoring forciert hat, wenn es wirklich nötig war. Also gerade in Spiel 1 zum Beispiel, da hat er, glaube ich, 36 Punkte gemacht. Und die Sixers haben trotzdem verloren, aber da hat er sich halt noch so ein bisschen dagegen gestemmt. Und in den anderen Spielen, die die Sixers ja dann gewonnen haben, mehr oder weniger easy zumindest, da hat er sich dann eher aufs Playmaking fokussiert und ich glaube, dass von ihm hier ein bisschen mehr kommen muss. Seine Rolle muss größer werden gegen die Raptors, weil sonst haben die Sixers keine Chance, 2 Siege zu holen, glaube ich. Also ich tendiere sogar gerade fast jetzt auch noch mit der Verletzung von Scott doch Richtung Raptors in 5 zu gehen, ehrlich gesagt.
Ja, da schließe ich mich an. 4-1 für die Raptors.
Gut.
Ja, okay.
Bin gespannt. Ich bin aber trotzdem super gespannt auf die Serie. Also das ist jetzt nicht so ein 4-1, wie ich teilweise in der ersten Runde getippt habe, ja, das eine Team ist viel besser, aber komm, gib mir halt den Gentleman Sweep, das viel bessere Team, der Favorit, der wird in einem Spiel nicht richtig aufpassen oder nicht richtig konzentriert sein, das Team nicht ernst nehmen und dann verlieren die halt irgendwie eins. Das sehe ich in der Serie jetzt halt nicht. Also das sind zwei sehr starke Teams, aber ich glaube einfach, dass die Matchups sehr viel besser passen bei den Raptors, dass sie besser eingespielt sind und so weiter und dass deswegen die Sixers halt große Probleme haben könnten, auch wenn sie ein sehr gutes Team sind und vor allem eine sehr gute Starting Five haben.
Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe es auch so, 4-1. Gerade weil Embiid verletzt ist. Okay, kommen wir zur nächsten Serie. Die Serie der Playoffs, würde ich mal sagen, die am heißesten erwartete. Mhm. Golden State Warriors gegen Houston Rockets, das Rematch. Letztes Jahr haben die Warriors in 7 Spielen gewonnen. Da waren die Houston Rockets schon 48-33 vorne in Spiel 7 in eigener Halle. Zur Halbzeit stand es 52-43 und am Ende haben die Warriors das dann doch noch gewonnen. Hm. Da haben die Rockets in dem Spiel 27 Dreier daneben gemacht. Ja. Da hat Ryan Anderson tatsächlich im dritten Viertel noch gespielt. Also am Ende vom dritten Viertel hat Steph Curry 3-mal eine Isolation gegen Ryan Anderson gehabt und hat ihn komplett auseinandergenommen. Da hat Joe Johnson noch mitgespielt und bei den Warriors Nick Young. Kommt einem schon vor, als wäre es 3 oder 4 Jahre her, wenn man diese Namen so hört.
Ja.
Aber sie waren tatsächlich alle in Spiel 7 auf dem Feld. Ja, jetzt die Neuauflage. Die Warriors haben sich jetzt gegen die Clippers 4-2 durchgesetzt. Und ja, Jonathan, ich weiß, du hast da die Spiele alle gesehen und hast die alle analysiert. Wir haben eins auch davon tatsächlich zusammen gesehen. Vielleicht kannst du erstmal sagen, wie du die Teams gerade so einschätzt und was da so die Knackpunkte in der Serie sind.
Ja, also ich war von den Houston, um vielleicht damit anzufangen, von den Houston Rockets nach den ersten 2 Spielen ziemlich begeistert gegen die Jazz. Ich dachte, okay, wenn sie so auftreten in der 2. Runde gegen die Warriors, dann könnten sie da eventuell sogar wieder eine gute Chance haben wie im vergangenen Jahr. Denn allgemein über die Regular Season wurden die Rockets ja eher schlechter gesehen als in der vergangenen Saison. Unter anderem, weil man irgendwie Ariza abgegeben hat und am Anfang die Defense auch ziemlich abgekackt hat, bis man dann wieder Jeff Pistelic, den Defensive Coordinator, zurückgeholt hat und die letzten Spiele der Regular Season, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube seit dem All-Star-Break war man wieder die 2. Defense oder so. Und das konnte man dann halt auch gegen die Jazz sehen, die sich im Halbfeld auch unglaublich schwer getan haben gegen die Rockets. Sie haben auch ihre Dreier nicht getroffen, aber gut, sie haben halt auch nicht so viele gute Schützen, beziehungsweise den Besten mit Korver konnten sie halt nicht spielen lassen, weil der halt dann auch in der Defense die ganze Zeit abused wird. Und die Jazz hatten den Rockets in den ersten 2 Spielen gar nichts entgegenzusetzen. Harden hat fulminant aufgespielt, Chris Paul sah ganz gut aus, die Shooter haben getroffen. Die folgenden 3 Spiele dann hat die Defense der Jazz ein bisschen besser funktioniert. Auch diese Taktik der Bucks gegen Harden haben sie dann ein bisschen besser ausführen können, sodass Harden da nicht dann immer noch die Lücken gefunden hat und irgendwelche Alley-Oops auf Capella, der dann von der Baseline reingecuttet ist, oder dass er immer die Schützen in der Corner problemlos bedienen konnte oder selber halt irgendwie mit Anlauf in der Zone finishen konnte oder seine Sidestep-Dreier getroffen hat. Das hat in den letzten 3 Spielen dann alles nicht mehr ganz so gut geklappt. Ich weiß nicht, ob Harden jetzt irgendwie schon langsam müde wird oder irgendwie off war oder ob es dann doch irgendwie an der Defense lag. Das war sicherlich eine Kombination von allem daraus. Aber ich bin jetzt von den Rockets nicht mehr ganz so überzeugt, leider. Die Spiele gegen die Jazz waren dann auch knapp. Eins haben sie ja sogar dann noch verloren. Und ja, sie haben sich dann im Endeffekt leider doch ein bisschen schwerer getan. Das Gute ist, dass die Warriors gegen die Clippers auch nicht überzeugt haben. Das haben wir ja schon besprochen in der letzten Folge, wo du bei mir dabei warst, weil wir das Spiel gegen die Clippers halt gesehen hatten. Das haben die Warriors dann zwar noch gewonnen am Ende, aber sie sahen da schon ziemlich shaky aus und dann haben sie halt auch gleich das folgende Spiel in Oakland verloren. Die Defense sah katastrophal aus bis zum letzten und 6. Spiel jetzt. Da sah es dann besser aus. Draymond Green ist vorangegangen, Durant hat sich auch mehr reingehängt. Da haben sie die Clippers dann doch mal ein bisschen kalt stellen können, zur Abwechslung mal. Aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich von dieser Serie jetzt halten soll, weil ich habe keine Ahnung, wie welches Team jetzt hier auftritt. Ob die Warriors wirklich nur ein bisschen unkonzentriert und unmotiviert waren gegen die Clippers, weil sie einfach nur auf dieses Zweitrunden-Matchup gegen die Rockets gewartet haben und gedacht haben gegen die Clippers, das läuft irgendwie von selbst so ein bisschen. Im Endeffekt haben sie einmal 45 Punkte von Durant gebraucht und es hat trotzdem nicht gereicht. Und dann nochmal 50 und ein Triple-Double von Draymond Green im selben Spiel. Das war das erste Mal, dass Teammates in einem Playoff-Spiel 50 Punkte und der andere Triple-Double aufgelegt hat seit 1960. Also es hat quasi eine legendäre Leistung gebraucht hier gegen die Clippers. Ja, 8. Seed, totaler Underdog. Dass man die jetzt endlich mal schlägt in 6 Spielen. Das ist die zweitlängste Serie der gesamten Playoffs jetzt hier gewesen, abgesehen von Nuggets gegen Spurs. Also ich bin von den Warriors überhaupt nicht überzeugt. Ich weiß, dass du es auch nicht bist, Arne. Da haben wir uns auch schon privat ausgiebig drüber unterhalten gehabt. Deswegen, ich muss mir echt, glaube ich, jetzt hier noch im Laufe dieses Podcasts überlegen, auf was ich jetzt letztendlich tippe. Also ich habe aktuell nicht so wirklich eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Ich habe auf Twitter auch schon die verschiedensten Picks gesehen, von Sweep Warriors bis Rockets in 6. Ich habe gerade auch mit meinem Podcast-Account auf Twitter @jedentag_NBA eine Umfrage laufen. Da haben schon über 50 Leute abgestimmt. Die Warriors liegen vorne. 37% tippen auf Houston. Und der Rest dann entsprechend 63% sind immer noch die Warriors, auch in dieser Serie hier vorne. Sie haben natürlich Heimvorteil. Aber die meisten denken, 47% tatsächlich denken, dass die Warriors sich nur knapp durchsetzen, also in 6 oder 7 Spielen. Ich glaube, das zeigt schon ganz gut, dass das eine ziemlich offene Serie ist hier aus meiner Sicht. Ist es genauso. Wie seht ihr das?
Ja, Nils, sag du mal, wie du die Serie so siehst.
Ja, ich sehe das genauso, dass es sehr, sehr schwer ist zu tippen. Deswegen habe ich schon kurz zusammengeschreckt, als du sagtest, dass jemand auch einen Sweep in irgendeine Richtung getippt hat.
Ja.
Das ist also auf jeden Fall die Konstellation, die ich mir am wenigsten vorstellen kann, dass eine Mannschaft, also kein einziges Spiel gewinnt. Und für mich ist es so, ich habe ganz am Anfang der Saison und auch während der Saison gesagt, dass ich relativ sicher bin, dass Golden State den Titel holt. Und ich glaube, letztes Mal, als wir gesprochen hatten mit Tom, war ich schon so weit, dass ich eigentlich auch gesagt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass Houston das macht. Da war ich auch ein bisschen auf diesem Hype der ersten Spiele von Houston, wie du schon sagst. Und ich bin einfach sehr, sehr heiß auf die Serie. Es ist fast schade, dass es in der zweiten Runde stattfindet. Das ist eigentlich das klassische Conference-Finale. Aber eigentlich egal. Wir sehen halt Best of Seven, diese Serie. Und ein Team muss sich dann verabschieden. Und ich finde es immer wieder sehr interessant, wenn irgendwer bei den Rockets darauf angesprochen wird, ob es jetzt Daryl Morey ist oder irgendjemand aus dem Staff, dass die ganz klar sich dahingehend äußern, dass sie ihr Team dahingehend aufbauen, Golden State zu schlagen, dass das immer der Fokus ist und dass eben davon auszugehen ist, dass sie sich wirklich die Golden State Warriors sehr, sehr genau angesehen haben und auch wirklich Entscheidungen getroffen haben, auch personelle Entscheidungen dahingehend, wie sie gegen Golden State spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass es letztendlich reichen könnte vielleicht, um noch die entscheidenden taktischen Momente vielleicht zu haben, um das Ding zu drehen. Aber das hängt auch von so vielen Faktoren ab, dass das wirklich überhaupt nicht vorherzusagen ist. Das heißt, so viel spielerische Qualität auf dem Feld, so viele MVPs, die da rumlaufen, so viele Schützen und solche Sachen wie letztes Jahr im Spiel 7, dass Houston dann einfach nicht mehr trifft, dass einfach diese absurd schlechte Dreierquote dann auf einmal dort besteht. Das sind Sachen, die kannst du halt einfach nicht einplanen, dann ist es einfach dumm gelaufen. Aber insgesamt, so wie Harden spielt, so wie Houston steht und wie sie auch, würde ich jetzt auch mal sagen, vergleichsweise gegen Golden State auch in der Defense agieren, haben sie schon wirklich gute Möglichkeiten. Ich würde sie da fast ein bisschen vorne sehen. Wir haben ja in unserem Chat gegenseitig auch schon über das Ausscheiden von DeMarcus Cousins ein bisschen gesprochen. Ja. Ich war ja so der Meinung, dass das für die Golden State Warriors schon ein Problem ist, dass er nicht spielt. Ich muss aber sagen, dass es für diese Serie, da stimme ich euch zu, weniger zutrifft. Den könntest du schwer spielen lassen, vor allem wenn James Harden dann da attackiert. Aber auch andere Spieler, also auch jemand wie Kevin Looney wird es schwer haben, Harden da zu halten. Also sie werden sich einiges einfallen lassen müssen, um diese spezielle Offense der Rockets zu halten. Und auf der Gegenseite, die Warriors, da müssen wir es halt wirklich mal sehen, das ist ja schon angesprochen, war das jetzt Unkonzentriertheit, ist da vielleicht aber doch ein bisschen zutage getreten, dass die Golden State Warriors da defensiv einfach nicht mehr die Mannschaft sind, die sie vor ein oder zwei Jahren waren, auch wenn das Personal da an den entscheidenden Stellen eigentlich nicht gewechselt hat. Also eine heiße Serie wird es in jedem Fall. Und aktuell, wie gesagt, ich sehe vielleicht Houston da knapp vorne, wenn sie da rausgehen. Was meinst du denn, Arne?
Ja, also was mir direkt aufgefallen ist, als ich jetzt über die Serie so nachgedacht habe, ist, dass die Golden State Warriors während der Regular Season eine mittelmäßige Defense hatten. Ich habe ja, wie Jonathan schon gesagt hat, die ganze Saison so ein bisschen an den Warriors gezweifelt. Und ich habe einfach schon bevor die Playoffs losgingen, gedacht, mal sehen, was die Warriors machen. Ob sie tatsächlich diesen Schalter umlegen, jetzt zeigen können, dass sie, wenn sie müssen oder wenn es von ihnen gefordert ist, eine richtig gute Defense spielen, ob sie diese Serie gegen die Clippers einfach schon mal dominieren können. Ich habe mich auch so ein bisschen darüber beschwert, dass Jonathan im letzten Podcast, im vorletzten Podcast, als die Clippers gewonnen haben, das fünfte Spiel gesagt hat, dass die Warriors sich nicht richtig angestrengt haben oder dass sie es nicht ernst genug genommen haben. Da habe ich echt gedacht, ich finde es schon so ein bisschen ungerecht den anderen Teams gegenüber, wenn die in den Playoffs in Spiel 5 in Golden State den 129 Punkte einschenken und es dann nicht ist, die Clippers haben ein unglaublich gutes Spiel gespielt, sie haben die ausgespielt, sie haben wirklich Sachen gemacht, die die Warriors nicht verteidigen konnten. Wenn es dann heißt, na, die Warriors haben sich einfach nicht genug angestrengt, natürlich könnte man sagen, okay, in Spiel 6 haben die Clippers nur 110 gemacht und die Warriors haben das Ding gewonnen und sie waren auf jeden Fall, wirkten in dem Spiel engagierter. Aber man muss es eben jedes Spiel bringen und gegen eine Mannschaft wie gegen die Rockets kann man das dann eben nicht mehr machen. Also falls es daran liegt, dass sie sich nicht genug anstrengen. Aber das ist eben das Ding. Sie haben in der Serie gegen die Clippers 135 in Spiel 2 gekriegt. Sie haben in Spiel 5 129 gekriegt.
Ja, das sind die beiden höchsten Scores in Oakland in den Playoffs aller Zeiten.
Ja, genau. Oh, wow. Und das geht jetzt gegen die Houston Rockets. Und ich weiß, du hast es eben gesagt, dass man die letzten Spiele der Saison nicht als Maßstab nehmen soll, wie es dann in den Playoffs läuft. Aber die Houston Rockets haben von den letzten 15, 11 gewonnen und 4 verloren. Und sie haben halt keine konstant gute Regular Season gespielt. Sie sind sehr schwach gestartet mit Anthony. Dann hatten sie Verletzungen von Capella, von Eric Gordon, von Chris Paul im Januar und Februar. Und da lief es einfach nicht. Und da muss man einfach schon sehen, sind sie vor den Playoffs einfach auf einem Top-Niveau? Sind sie wieder zurückgekommen oder nicht? Und die Rockets hatten ein super Offensive-Rating mit 117,6. Sie hatten das zweitbeste Defensive-Rating der Liga. Sie hatten ein Net-Rating von 13,1 plus. Und das sind einfach schon wirklich Top-Top-Werte. Über die gesamte Regular Season haben die Bucks das beste Net-Rating mit 8,6. Also die Houston Rockets haben eine sehr starke Schlussphase der Saison gespielt. Und sie haben jetzt auch, finde ich, gegen Utah schon eine gute Serie gespielt. Ich meine, die Utah Jazz sind jetzt kein absolutes Super-Spitzenteam, aber sie gehören auf jeden Fall zu den besten, sagen wir mal, 7-8 Mannschaften der Liga. Und die haben halt schon eine gute Defensive. Und ja, die Houston Rockets haben das souverän gelöst. Also ich würde einfach mal sagen, die Utah Jazz sind eigentlich vom Gefühl her ein besseres Team als die Clippers, auch wenn ich finde, dass man die Clippers nicht unterschätzen darf. Hm. Aber die Utah Jazz würden von den meisten wahrscheinlich als das bessere Team gesehen werden. Und die Rockets haben das auf jeden Fall, finde ich, überzeugender gemacht als die Golden State Warriors. Und jetzt treffen die beiden Teams aufeinander und da kann natürlich wirklich alles passieren. Also mein Gefühl ist jetzt gerade wirklich, das wird eine super spannende, wahrscheinlich sehr lange Serie und ich sehe die Teams schon auf einem ähnlichen Niveau.
Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ich finde halt, was mich stutzig macht bei den Rockets, sind halt diese letzten drei Spiele. Also die finde ich auch fast ein bisschen aussagekräftiger jetzt für die aktuelle Form als irgendwie die letzten Regular-Season-Spiele. Wenn die Serie andersrum verlaufen wäre und die Rockets quasi, so wie sie in den letzten drei Spielen gegen die Jazz performt haben, in den ersten drei Spielen performt hätten und jetzt die letzten zwei die Jazz abgeschossen hätten, dann wäre ich ein bisschen optimistischer, weil ich muss halt echt erst nochmal sehen, ob Harden jetzt wieder auf seinem MVP-Niveau agiert oder halt irgendwie 32% aus dem Feld schießt, so wie über die letzten drei Spiele halt. Weil dann haben es die Rockets wirklich schwer gegen die Warriors. Und die Warriors, ja, sie hatten eine durchschnittliche Regular-Season-Defense, aber vom Talent und von den Skills her können die Lineups der Warriors, also gerade die Hamptons 5 mit Iguodala noch drin und den vier guten Startern, also ohne den Center dann, wer auch immer das dann ist, ob das dann Bogut ist oder Looney. Cousins ist jetzt draußen. Nochmal kurz auf Cousins zurückzukommen. Ich glaube, dass er in den allermeisten Playoff-Matchups halt keinen positiven Impact haben kann, weil er defensiv einfach ausgenutzt werden kann, vor allem von den Rockets im Pick-and-Roll. Aber wenn die Rockets defensiv wieder alles geswitcht hätten, dann hätte man ihn halt mal ein bisschen One-on-One machen lassen können. Das wäre sicherlich eine Option gewesen, die ist jetzt weg, aber ist sowieso alles reine Spekulation, weil er wird hier in die Serie nicht eingreifen können. Wenn die Warriors mit der Hamptons 5 spielen, dann können die eigentlich alles verteidigen. Deswegen tendiere ich halt nach wie vor noch dazu zu sagen, wir haben das halt schon gesehen, ja. Die haben gegen jede Art von Teams und gegen jede Art von Systemen haben die immer eine Top-Defense spielen können mit Thompson, Iguodala, Green und Durant und auch Curry ist solide, der muss zwar noch am ehesten versteckt werden, aber macht seinen Job dann da im Rahmen seiner Möglichkeiten auch immer ziemlich gut. Das haben wir einfach schon gesehen und deswegen kann ich es nicht so richtig glauben, dass wenn sie dann von den Clippers halt irgendwie ein bisschen hergespielt werden, dass sie das nicht besser können eigentlich. Ja, das glaube ich dann einfach nicht, dass es irgendwie an den Skills liegt, sondern dann muss ich das halt leider zu einem gewissen Grad auf die Konzentration und Motivation auf die Warriors noch schieben. Wenn sie jetzt gegen die Rockets wieder ein Defensivrating von 111 oder so hatten die gegen die Clippers, ich schaue es gerade mal parallel nochmal nach, auflegen, dann haben sie ein Riesenproblem. 112,3 sogar laut Basketball Reference war das Offensivrating der Clippers. Das ist ziemlich hoch. Das ist einfach schlechte Defense gewesen über sehr weite Strecken der Warriors. Das stimmt auf jeden Fall, aber ich würde einfach davon ausgehen, dass sie jetzt gegen die Rockets hier sehr viel besser verteidigen und tendenziell halt so, wie wir es in Spiel 6 gesehen haben, wo sie auch nicht perfekt verteidigt haben, aber halt schon sehr, sehr viel besser als in den vorigen Spielen. Was ich noch interessant finde, was ich vorhin bei der Vorbereitung noch rausgefunden habe, war, dass die Rockets immer das Mismatch jagen und versuchen, dass Curry irgendwie bei Harden landet in der Defense. Dass Harden dann One-on-One gegen Curry gehen kann. Von allen Matchups, One-on-One-Matchups über die letzten drei NBA-Saisons, war Harden gegen Curry ganz oben mit dabei, von denen, die am öftesten stattgefunden haben. Einfach weil die Rockets das so gezielt suchen. Sie lassen einfach so viele Screens laufen, bis halt Curry, da die Warriors ja auch sehr, sehr viel switchen, gezwungenermaßen dann Harden gegenübersteht. Und dann geht Harden eben zu Werke. Er hat dann eine 50% Usage Rate. Das heißt, er schließt dann jeden zweiten Angriff tatsächlich auch selbst ab, wenn er gegen Curry steht. Das ist extrem hoch, 50%. Und er macht dann auch mehr Punkte in der ISO im Schnitt als gegen jeden anderen Defender der Warriors. Deswegen machen sie das eben, weil gegen Klay Thompson und Iguodala kann er da fast gar nichts machen, weil sie im One-on-One ziemlich gut verteidigen können. Selbst ein James Harden, auch gegen Draymond Green und Kevin Durant sieht es schlechter aus, aber Curry ist einfach körperlich unterlegen, er ist zu schwach und zu klein, on-ball einfach zu schlecht, um da Harden genug entgegenzusetzen. Deswegen können wir das wahrscheinlich wieder erwarten, dass Harden und die Rockets es wieder forcieren werden, dieses Matchup. Aber wie gesagt, wir müssen da gucken, wie Harden drauf ist. Also ich habe mir vorhin auch nochmal die 27 verworfenen Dreier angeschaut aus diesem Spiel 7. Da gibt es halt so Clips auf YouTube, wo man die alle hintereinander zusammengeschnitten angucken kann. Mhm. Und ich meine, da kam halt schon einiges zusammen. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass Harden kaum Stepback-Dreier genommen hat, sondern meistens so Pull-Up-Dreier, also ohne den Step. Und das hat er diese Saison halt schon perfektioniert, den Stepback-Dreier. Das hat er in der Serie
240 Stepback-Dreier getroffen, ne?
Ja. Und in dem Spiel ist mir das halt nochmal im direkten Vergleich aufgefallen. Er hat fast keine Stepback-Dreier genommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass sowas wieder passieren wird. Da waren einfach ein paar bescheuerte Würfe auch dabei. Wahrscheinlich, weil die Rockets ziemlich weit vorne lagen oder weil Harden teilweise auch das Foul schinden wollte und so. Ich meine, dass die Rollenspieler mal nicht treffen können, das kann auch passieren. Klar, auf einen PJ Tucker oder einen Daniel House oder einen Green würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt verlassen wollen. Selbst ein Eric Gordon ist ein bisschen streaky und Chris Paul trifft in den Playoffs seine Dreier bisher auch noch überhaupt nicht. Deswegen wird da schon viel von Harden abhängen, aber er ist halt eigentlich auch nochmal besser als letzte Saison.
Ja, aber muss er auch sein.
Ja.
Ja.
Denn, also ich habe hier nochmal gerade die Zahlen aus der Serie in der letzten Saison. Das offensive Rating von Harden war 104.
Hm.
Das effektive Field Goal war 47,3. Also er hatte da einfach wieder eine Serie, die einfach eines MVPs nicht würdig ist. Er muss einfach mal auf MVP-Level spielen jetzt gegen die Warriors. Er muss die Warriors einfach wirklich mal so zerstören, wie er es mit vielen Teams in der Regular Season gemacht hat. Das muss einfach sein. Ansonsten wird es sehr schwer, denn man sieht ja, wie Kevin Durant drauf ist. Kevin Durant macht halt auch 50 Punkte und spielt unglaublich. Klar, die Clippers Defense ist also auch nicht die allerbeste und sie haben auch nicht wirklich die passenden Verteidiger. Aber das wird schon auf jeden Fall ein krasses Scoring-Matchup werden zwischen Harden und Durant. Was ich noch sehr interessant finde, ist, dass in den Playoffs immer Kevin Durant so stark übernimmt und Steph Curry doch sehr stark in den Hintergrund rückt. Das ist ja dieses Jahr wieder so. Letztes Jahr in den Playoffs war es auch so, das Jahr davor auch. Also es scheint irgendwie doch so zu sein, dass in den Playoffs da Kevin Durant dann absolut die erste Option wird. Und was ich auch ganz interessant fand, auch gegen die Clippers, ist, dass die Warriors jetzt gefühlt schon irgendwie den höchsten Gang einlegen mussten, den sie haben. Und dass sie das Pick and Roll mit Steph Curry und Kevin Durant schon ausgepackt haben, was eigentlich in ihrem Bag of Tricks eher später erst kommt. Das mussten sie auch schon anwenden. Also das sind schon ganz interessante Zeichen gerade.
Ja, auch das Pick and Roll mit Curry und Draymond Green, das haben wir im Spiel 6 gegen die Clippers auch schon viel gesehen. Das, ja, packen sie eigentlich auch erst so als Geheimwaffe aus normalerweise, wenn es um die Wurst geht. Also da hat man schon gesehen, dass die Clippers dann auch endlich mal respektieren. Kurz wegen dem Offensive Rating von Harden letztes Jahr. Weißt du, was das Offensive Rating von Harden jetzt gegen die Jazz war in der Serie?
Weißt du es oder soll ich schätzen?
Ja, schätze von mir aus.
Ja, ich würde sagen, das war wahrscheinlich ungefähr auch so in dem Dreh. Ja. Ich würde mal sagen, auch so um die 100 ungefähr.
Ja, 103. Also wie gesagt, ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Die Jazz Defense hat besser funktioniert die letzten Spiele. Aber wie gesagt, die Warriors halte ich halt nach wie vor eigentlich potenziell auch noch für eine gute Defense. Und deswegen muss er hier jetzt nochmal ein Level oder zwei sich wieder hochschrauben. Und Durant, du hast es gerade schon gesagt, also der legt jetzt halt gerade 35 Punkte auf über diese sechs Spiele gegen die Clippers bei einem Offensive Rating von 129. Und Steph Curry ist genauso effizient und legt immerhin noch 25 Punkte auf pro Spiel, also 10 Punkte weniger als Durant, aber es ist auch nicht so, als würde er gar nichts machen. Ich finde es ein bisschen überzogen, also wurde jetzt, also da gab es auch so einen Held auf Twitter, ich habe jetzt den Namen vergessen, sollte man sich vielleicht auch nicht merken, der hat halt echt die These angeführt und hat echt extrem viel Zuspruch für bekommen, von wegen, ja, Westbrook wird so viel kritisiert, dabei hat er immer alles gegeben, während Curry irgendwie einfach nur zuguckt, wie Durant sein Team trägt. Also so kann man es jetzt auch nicht sehen. Also ich fand auch, ich habe das auch mal in einem Podcast so ein bisschen kritisiert, dass Curry teilweise zu wenig gemacht hat, wenn die Warriors es eigentlich gebraucht hätten und dann, wenn sie dann verloren haben gegen die Clippers, sieht das natürlich blöd aus im Nachhinein. Aber gerade in Spiel 6, da hat er so viel initiiert, wurde halt immer direkt getrappt beim Pick and Roll und hat dann halt auch immer direkt auf Draymond abgespielt, hat das auch gut gemacht, hat er immer die richtige Entscheidung getroffen und dann hat Draymond eben kreiert oder selbst abgeschlossen. Das ist ja dann auch okay, wenn er eben in der Offense auch was macht und initiiert und nicht nur daneben steht und halt seinen Mann an die Dreierlinie bindet, was ja auch schon viel wert ist und was ein Westbrook zum Beispiel auch überhaupt nicht macht.
Ja, das ist wirklich absolut lächerlich.
Ja.
Also Kevin Durant hat 10 Punkte mehr im Schnitt als Steph Curry, 35, Steph Curry 24,7. Ja. Aber Steph Curry hat in der Serie ein effektives Field Goal von 63,6. True Shooting 71, also mit Freiwürfen dabei. Das sind unglaubliche Werte.
Der ist krank.
Kevin Durant hat fast exakt die gleichen Werte. Also die beiden haben eine unglaubliche offensive Serie gespielt. Das muss man schon sagen. Und das dann eben mit Russell Westbrook zu vergleichen, der auch noch 4-1 aus den Playoffs rausgeflogen ist.
Es möchte ja auch keiner sagen, dass Russell Westbrook sich nicht angestrengt hat. Er hat ja auch schon sehr geschwitzt. Er hat einfach nicht getroffen und teilweise fragwürdige Entscheidungen getroffen. Also es ist
genau.
Ja, er wollte sicherlich gewinnen, keine Frage. Naja.
Ja. Ja, ich bin nochmal sehr gespannt, wie die Golden State Warriors starten. Man hat ja jetzt gesehen, dass sie gegen die Clippers sehr große Probleme bekommen haben. Also ich würde sogar sagen, es war in der Defense einerseits der Effort, andererseits waren es eben teilweise so Unachtsamkeiten, ziemlich viele defensive Rotationen, die nicht richtig waren. Und ich fand auch generell die Defense an der Dreierlinie in Spiel 5 etwas lax. Nicht ganz so aggressiv.
Ja.
Das war in Spiel 6 definitiv deutlich besser. Kevin Durant sah in Spiel 5 super oft total schlecht aus. Das war schon auf jeden Fall deutlich besser. Aber man hat schon gesehen, die Clippers, die sind klein gegangen. Die haben irgendwann Zubac gar nicht mehr gespielt. Haben mit Green in der Starting 5, haben viel kleiner gespielt. Und das hat irgendwann dann eben den Unterschied gemacht. Und ich finde, die Warriors haben sehr spät darauf reagiert. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die Starting Five aussieht. Das war jetzt im letzten Spiel dann ohne Center mit Livingston. Livingston ist halt gerade voll die Nullnummer. Der bringt ja gar nichts. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie gegen die Rockets starten, wer Capella verteidigt und wie viel die Center, Looney, Bogut und so weiter, Bell spielt ja auch fast gar nicht, überhaupt spielen können. Oder ob die tatsächlich dann gegen die Rockets eben auch klein spielen müssen. Und bei beiden Teams, bei den Rockets und bei den Warriors, finde ich es schon gerade sehr beachtlich, wie wenig von der Bank kommt und wie viele Minuten die Starter spielen müssen. Also es ist schon für die erste Runde echt beachtlich. Also Durant 36 Minuten, Curry 33,5, Thompson 36, Draymond Green 35,5, dann noch Iguodala mit 25 Minuten und danach kommen eigentlich fast nichts mehr. Mhm. Also die müssen das schon fast alles alleine tragen. Das ist halt auch sowas, was ich die ganze Saison gesagt habe. Der Kader ist einfach echt dünn und wenn man 48 Minuten Playoff-Basketball gegen eine Mannschaft spielen muss, die ein bisschen mehr hat, dann wird es eben schon schwer. Das hat man gegen die Clippers jetzt schon gesehen. Die sind super tief, sind eher jung, haben einfach sehr viele Leute, die da einspringen. Das hat man ja auch gesehen jetzt in Spiel 6, da haben Lou Williams und Harrell gar nicht so viel gespielt, Harrell nur 18 Minuten. Also die haben schon auf jeden Fall ziemlich viele gute Spieler, auch wenn ich da der Meinung bin, man sollte in so einem Spiel seine guten Spieler mehr spielen lassen, aber naja, da bin ich dann vielleicht einfach ein anderer Typ als Doc Rivers.
Ja.
Ja, Jungs, wenn ihr da nicht noch wirklich was habt oder zu dem mit der Starting Five jetzt was sagen wollt, könnten wir auch schon zu den Tipps kommen für die Serie?
Ja, können wir machen. Also einen Punkt hätte ich vielleicht noch. Ich habe gerade nochmal auf meine Notizen geschaut. Und zwar, es wird natürlich auch viel davon abhängen, wer Durant verteidigt. Und da wurde ja jetzt seit der letzten Offseason immer so gesagt, ja, Ariza hat so einen tollen Job gemacht gegen Durant in den letzten Playoffs. Jetzt ist der weg und das ist ein Riesenproblem in dem Matchup. Aber statistisch gesehen ist PJ Tucker eigentlich der bessere Defender. Und der ist halt noch da. Also das wollte ich mal noch losgeworden sein.
Ja, gut, dass du es sagst. Das war eigentlich auch eine Frage, die ich auf jeden Fall stellen wollte.
Ja. Und dann bin ich halt auch wieder gespannt, wie es jetzt mit Green weitergeht. Also Draymond Green für die Warriors, weil den lassen die Rockets halt auch immer sehr, sehr konsequent offen stehen. Und der steht jetzt seit den letzten Playoffs, also die 7 Spiele der letzten Playoffs und dann die Regular-Season-Spiele jetzt bei 2 von 25 von Downtown gegen die Rockets. Also er trifft da halt gar nichts. Er kann es überhaupt nicht bestrafen und das hilft der Defense der Rockets dann natürlich auch ungemein und das ist auch noch was, was man auf jeden Fall da im Auge behalten sollte.
Ja, Draymond Green hat letztes Jahr in der Serie 8 Punkte im Schnitt gemacht. Mhm. 11,9 Rebounds, 6,7 Assists. Seine Trefferquote war Effective Field Goal 42,3%. Also der war da auch schon offensiv ein sehr geringer Faktor. Ja, aber klar, das ist natürlich schon so eine Sache, was jetzt einfach ja auch immer mehr gemacht wird, was man einfach sieht, dass die schlechten Schützen, jetzt wie auch von den Clippers schon durchgeführt, dann eben gar nicht mehr richtig verteidigt wird. Ich bin mal gespannt, wie die Rockets das dann eben auch machen, ob sie auch Top-Lock spielen, also quasi, das ist ja, Top-Lock-Defense ist so ein bisschen die Off-Ball-Variante von der Defense, die gegen Harden gerade gespielt wird. Mhm. Das ist eben, wenn Steph Curry quasi sich auf dem Feld bewegt und an der Dreierlinie ein Curl läuft, dass man dann eben eher hinter ihm verteidigt, um ihm den Dreier wegzunehmen und ihn eher den Weg zum Korb lässt. Was, finde ich, bei den Clippers teilweise ganz okay war. Ich meine, okay, Steph Curry hat trotzdem eine super Serie gespielt, aber 24,7, wer weiß, vielleicht hätte er sonst noch mehr gemacht. Gegen Klay Thompson hat es vielleicht dann sogar noch etwas besser funktioniert. Mal sehen, ob die Rockets das spielen und mal sehen, ob die Warriors vielleicht sich auch ein bisschen was bei den anderen Teams abgeguckt haben, wie man Harden besser verteidigt. Mhm. Ich meine, das offensive Rating war jetzt von Harden, wie du gesagt hast, nur 103. Vielleicht versuchen sie es ja tatsächlich auch, ihn so ein bisschen mehr von schräg hinten links zu verteidigen und ihnen die Stepbacks wegzunehmen und eher den Weg zum Korb zu geben. Vielleicht haben die Bucks da in der Regular Season eine Blueprint gelegt, die jetzt von den Utah Jazz gezeigt wurde. Ich bezweifle es so ein bisschen. Ich glaube, auch aufgrund des Erfolges, speziell jetzt einfach nur gegen Harden aus dem letzten Jahr, werden die Warriors wahrscheinlich eher konventionell gegen ihn verteidigen. Aber mal sehen. Vielleicht sehen wir auch das. Ja, dann möchte ich mal gerne eure Tipps hören, Jungs. Fangen wir einfach mal mit Nils an. Nils, was sagst du? Wie geht das Ding aus?
Wie gesagt, ich denke, es wird ein knappes Ding. Ich tippe auf ein 4-3 für Houston. Ich glaube, letztendlich wahrscheinlich entscheidend in diesem Fall wäre dann, dass Houston ein bisschen mehr Biss hat in diesem Jahr. Also auch die Enttäuschung aus dem letzten Jahr noch mitnimmt. Und sei es Chris Paul oder James Harden, die einfach nochmal für sich als Spieler und Persönlichkeit beweisen müssen, dass sie das können. Während bei Golden State dann einfach die Einstellung so ein bisschen ist, sie müssen es einfach überleben und müssen mal wieder weiterkommen und einen ihrer vielen Siege einfahren. Vielleicht bringt das am Ende das Quäntchen mehr, was nötig ist.
Ja, Jonathan, was sagst du?
Ja,
Achso, hast du schon...
Nee,
achso, ich hab noch nicht. Hast du schon die Spiele getippt?
Ja, ja, 4-3.
Ah ja, 7 okay, Spiele, 4-3 Rockets. Für die Rockets. Mhm. Alles klar. Jonathan, was sagst du?
Wie gesagt, ich kann mir alles vorstellen von Rockets gewinnen 5 bis Warriors gewinnen 5. Ehrlich gesagt, Sweep kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass eins von beiden Teams gar keinen Sieg holt. Das glaube ich einfach nicht. Dafür sind beide Teams zu gut. Und vor allem können beide Teams auf jeden Fall mal einen guten Tag halt auch von Downtown haben und so. Und dann kann man mindestens einen Sieg rausholen. Aber ansonsten ist echt alles Mögliche drin in der Serie. Ich bin mir auch echt nicht sicher. Ich muss jetzt hier mal ja ein bisschen irrational ins Blaue reinraten, fast schon. Und da ist dann auch Hoffnung ein bisschen Vaters Gedanken. Ich hoffe einfach mal, dass wir mal ein anderes Team in den Finals sehen aus dem Westen und deswegen tippe ich auf die Rockets. Und zwar, damit das passiert, würde ich auf die Rockets in 6 tippen. Also da muss ich jetzt quasi mit einer gewissen Überzeugung tippen, weil im Spiel 7 kann dann wiederum alles passieren. Und das ist halt dann auch in Golden State. Klar, die Warriors haben auch schon in Golden State verloren, jetzt gerade erst 2-mal gegen die Clippers. Deswegen ist es jetzt auch kein Totschlagargument, aber ich habe es jetzt erstmal nochmal nachgeschaut wegen dem Spiel 7, was heute Nacht kommt. 79% aller Spiel 7s werden eben vom Heimteam gewonnen. Deswegen würde ich jetzt auf 7, müsste ich dann eher auf die Warriors tippen, denke ich. Deswegen sage ich Rockets in 6. Ich bin einfach, wie gesagt, nach wie vor nicht ganz überzeugt von den Warriors. Sie sind sehr dünn. Durch die Cousins-Verletzung ist jetzt ihnen zwar kein wichtiger Spieler vom Skillset verloren gegangen, aber halt auch ein Rotationsspieler und kann jetzt gerade nicht so richtig ausgeglichen werden. Und dazu sind ja auch Curry und Thompson im letzten Spiel umgeknickt. Müssen wir auch erstmal gucken, wie die jetzt zurückkommen.
Ja.
Curry hat dann zwar noch weitergespielt, sah okay aus, aber ich denke, wir sind alle selber Basketballer, sind schon mal umgeknickt. Das kann halt auch nach ein, zwei Tagen nochmal ein bisschen mehr wehtun und noch ein bisschen mehr stören. Und sie hatten jetzt auch weniger Pause als die Rockets, dadurch, dass es über 6 Spiele ging. Und das sind halt lauter so kleine Faktoren, wo jetzt einer garantiert nicht den Ausschlag gibt, aber ich hoffe einfach, dass da ein bisschen was zusammenkommt und dass deswegen die Rockets letztendlich weiterkommen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Rockets in 6.
Ja, okay. Ja, der Heimvorteil der Warriors ist natürlich noch ein Faktor, den man da betrachten muss, aber man hat jetzt gegen die Clippers gesehen, dass Oracle Arena nicht mehr uneinnehmbar ist. Nicht mehr die Festung, die es mal war. Ich sehe meine Prophezeiung sich erfüllen. Ich sage auch, die Houston Rockets sind 6. Ich glaube, die Warriors...
Dreimal Houston, das ist ja, ja spannend.
Ich glaube, die Warriors... Ich habe es die ganze Saison gesagt. Es wäre schon komisch, wenn ich jetzt sagen würde.
Das stimmt.
Oh, jetzt. Doch, die Warriors. Nein, das geht nicht. Aber ich sehe wirklich auch die Houston Rockets einfach in der Lage, das zu gewinnen. Auch als ich jetzt nochmal Spiel 7 aus dem letzten Jahr mir angesehen habe, habe ich einfach gedacht, mit Ryan Anderson und Joe Johnson, der völlig gesmoked war, dass die da in dem Spiel noch aufgetaucht sind und relativ viele Minuten bekommen haben, dann auch wirklich so in einer entscheidenden Phase, wo man wirklich das Gefühl hatte, jetzt müssen die Rockets dieses Spiel wieder in den Griff kriegen, ansonsten verlieren sie das. Ryan Anderson gegen Steph Curry 3-mal hintereinander in der Isolation. Da habe ich echt gedacht, die Rockets müssen dazugelernt haben, die sind dieses Jahr einfach besser, die haben sich darauf vorbereitet. Und alle Sachen, die du gerade gesagt hast, Jonathan, denen stimme ich zu, habe ich die ganze Saison gesagt. Ich sag auch, die Rockets machen das in 6 und das wird das Ende der Dynastie der Warriors. Ja, jetzt sind wir schon ziemlich lange dabei. Ich würde gerne nochmal kurz auf das Spiel 7 Denver gegen San Antonio zu sprechen kommen und dann vielleicht noch ein, zwei Sätze einfach als kleine Aussicht auf die Serie dann gegen Portland. Aber wir machen jetzt heute keine Preview, weil dafür... Das können wir die nächsten Tage nochmal nachschießen, weil die Serie einfach noch nicht feststeht. Aber ich würde gerne nochmal kurz von euch hören, was ihr glaubt, wer Spiel 7 gewinnt. Denver gegen San Antonio. Jonathan, vielleicht fängst du einfach mal an.
Ja, ist auch so ein Coinflip fast schon. Da gibt es halt auch so viele Faktoren. Und die Serie war einfach extrem eng bisher. Ich habe halt vor der Serie auf die Nuggets getippt, ehrlich gesagt auch sogar in 5. Die Spurs haben jetzt hier schon positiv überrascht. Aber ich denke... Man kann es relativ einfach auf das Shooting runterbrechen mittlerweile. Es war einfach so, wenn die Spurs besser getroffen haben und bei den Nuggets da nicht so viel ging, dann haben die Spurs gewonnen und umgekehrt. Und ich würde deswegen jetzt hier den Nuggets zu Hause hier so ein bisschen den Benefit of the Doubt geben. Ich halte sie auch für das leicht besser besetzte Team. Die Spurs sind dafür natürlich ein bisschen erfahrener, also vom Personal her, vom Coaching sowieso. Viele sagen halt, ja, Pop ist so erfahren, das müsste er eigentlich hier gewinnen, aber er hat 3-mal Spiel 7 gewonnen in seiner Karriere, aber auch 3-mal verloren, also das kann irgendwie auch in beide Richtungen gehen. Coaching hat dann halt doch begrenzten Einfluss, im Endeffekt müssen es die Spieler dann rausholen. Bin gespannt, ob DeRozan ein gutes Spiel haben kann in dem Spiel 7. Er spielt jetzt die besten Playoffs seiner Karriere, ganz klar, aber da war die Hürde ja bisher auch nicht so hoch, weil angesichts seiner Leistungen in Toronto bisher. Also ich werde mir das Spiel natürlich auch live reinziehen und morgen direkt einen Podcast dazu aufnehmen. Bin sehr, sehr gespannt, aber ich würde jetzt hier auf die Nuggets tippen. Die Spurs kann es genauso gut gewinnen, aber ich denke, die Nuggets machen es.
Ja, Nils, ich kann dir nochmal sagen, wie dein Tipp war. Du hattest 4-2 für Denver getippt. Also gehe ich mal davon aus, dass du sagst, Spiel 7 gewinnt Denver.
Genau, da hast du völlig recht. Und ja, also es ging jetzt immer hin und her und jedes Spiel war anders. Ich würde sagen, Spiel 6 war jetzt fast schon ein perfektes Spiel für San Antonio, wie das so gelaufen ist und wie dann Gay noch plötzlich aufgedreht hat und ein unglaubliches Spiel auch von DeRozan und von Aldridge. Ich glaube, das wird so nicht nochmal eintreffen und ich könnte mir vorstellen, dass bei Denver jetzt an der einen oder anderen Stelle nochmal Sachen auch besser laufen, dass vielleicht Jamal Murray ein besseres Spiel macht, vielleicht nochmal einen Schalter umlegen kann. Und wünschenswert wäre auch, wenn sie nicht einfach nur an diesem Pick and Roll mit Jokic und Murray hängen, sondern da vielleicht sich auch eine andere entwickelt von anderen Spielern, also da ein bisschen mehr vom Wing auch kommt, was die Offense angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass es passiert, dass irgendwie die Einstellung zu Hause eine gute ist, dass die Spieler ihre Würfe treffen und dass das Ding dann am Ende an Denver geht. Auch wenn die Playoff-Erfahrung, wie wir schon so oft besprochen haben, bei Denver eigentlich fehlt. Aber es waren jetzt so viele Spiele mit so viel Aufmerksamkeit dabei. Jetzt ist es halt Spiel 7, do or die, aber sei es drum, Denver macht es.
Ja, ich tippe auf San Antonio. Ich habe vor der Serie gesagt, San Antonio gewinnt es in 7 und auch da freue ich mich, dass meine Prophezeiung offensichtlich heute Nacht dann erfüllt wird. ja, also ich habe noch so ein paar Ideen zu dem letzten Spiel, warum San Antonio das gewonnen hat. Also einmal haben sie ein bisschen größer gespielt. Dadurch hat Rudy Gay nicht gegen Millsap so viel gespielt, sondern eher gegen die Small Forwards, Torrey Craig zum Beispiel, konnte dadurch mal ein besseres Spiel machen. Millsap ist einfach ein Verteidiger, der ihm das Leben sehr schwer gemacht hat. Das war eine Sache. Ja, dann natürlich, San Antonio hat mega gut getroffen. Und andererseits war da noch diese Phase, wo ich habe das Spiel gesehen und habe gedacht, boah, das war ja die ganze Zeit total eng. Also ich wusste dummerweise schon, wie es ausgeht und habe es mir nochmal angesehen. Total eng. Und dann in der Phase, als San Antonio das Spiel übernommen hat, da hatte Denver einfach eine total miese Lineup drauf. Fast nur Bankspieler, Plumlee auf Center und da hat San Antonio das Game einfach kurz übernommen. Das war meiner Meinung nach einfach schlechtes Coaching. Also das war wirklich eine Phase. In Spiel 6 gegen San Antonio muss man einfach die Rotations dann so laufen lassen, dass man das Ding nicht innerhalb von 5 Minuten mal kurz komplett wegschenkt. Das war noch so eine Sache. Also ich würde sagen, Denver muss einfach in Spiel 7 nur die Leute spielen, die wirklich dafür bereit sind und dieses Spiel für Denver positiv entscheiden können. Oder halt, wenn es nicht läuft, schneller reagieren. Also das war schon, glaube ich, Coaching in Spiel 6 zusätzlich zum unglaublichen Shooting von den Spurs. Aber mein Tipp, San Antonio macht das. Und ja, wir können ja vielleicht jeder noch einen Satz sagen, was wir glauben. Einfach nur, wenn Portland gegen Denver oder San Antonio spielt, Was glaubt ihr denn, was von den drei Teams das beste Team ist und wer sich da durchsetzen wird? Einfach nur mal, einfach so einen Tipp, braucht ihr auch gar nicht begründen. Auf welches Team würdet ihr eure Kohle setzen, wenn ihr jetzt ins Wettbüro reinlauft und eure Kohle auf eins von den drei Teams setzen könntet?
Ich würde mein Geld auf Denver setzen. Also sowohl, dass sie jetzt das Spiel 7 gewinnen, als auch, dass sie sich gegen Portland durchsetzen und ins Conference-Finale kommen. Das wäre mein Tipp.
Jonathan, was sagst du?
Portland. Ich glaube nicht, dass er von irgendjemandem verteidigt werden kann. Und ich wüsste jetzt nicht, wieso auf einmal abkühlen sollte. McCollum spielt
Lillard.
Lillard, ja. Genau. Ja. Ich habe einfach nur Portland gesagt. Natürlich meine ich Lillard.
Lillard ist Portland.
Ja, kann man so zusammenfassen.
In gewisser Weise schon, ja.
Ja, und auch, aber auch McCollum macht gute Playoffs bisher. Und ja, ich glaube einfach, dass es schwer wird, diese Blazers zu stoppen. Und wenn die Nuggets weiterkommen, so ich das eben jetzt prophezeit habe, die können ja Kanter auch nicht so richtig abusen, weil sie halt nicht so viel Pick-and-Roll spielen. Und Post-Up kann halt gegen Jokic vielleicht ganz gut dagegenhalten. Also ich fange schon wieder an zu begründen, aber ich sage einfach mal Portland.
Okay.
Ich habe auch noch, kurzer Einschub, auch eine Umfrage zu Game 7 hier auf Twitter laufen gehabt. Da haben 140 Leute abgestimmt. Yeah. Und 47% haben auf die Spurs getippt und 42% auf die Nuggets. Der Rest hat keine Ahnung getippt. Also auch hier die Spurs knapp vorne, aber nur 5%. Also das ist super spannend. Und ich hoffe, dass das Spiel genauso spannend wird. Und mir ist persönlich eigentlich auch fast egal, wer da jetzt weiterkommt. Also ich finde Nuggets ein bisschen interessanter, aber wenn die Spurs weiterkommen, ist auch okay. Haben sie es verdient.
Ja. Ja, ich würde meine Kohle auch auf Portland setzen, weil Lillard der beste Spieler ist von allen drei Teams und weil er die Playoffs seines Lebens spielt und weil er einfach ein Killer ist. Und ja, also ich glaube schon auch, dass San Antonio eigentlich gerade ein bisschen überperformt.
Ja.
Und ich habe es vorher auch in den Previews schon gesagt, gegen die meisten anderen Western Conference Teams hätte ich San Antonio keine Chance eingeräumt, vor allem von den Top 4 Seeds. Denver ist da einfach ein dankbarer Gegner. Das erste Mal mit dem Core in den Playoffs und deswegen sage ich Portland. Ja, Jungs, das war's für heute, ne? Ich glaube, wir haben alles besprochen.
Ja, nice.
Ja, Jonathan, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Wir machen morgen wieder zusammen weiter und Montag kommt das nächste Ding. Nochmal der Tipp an alle. Jeden Tag NBA, checkt das aus. Das ist ein Mammutprojekt. Wer selber, wie wir, Podcasts macht, weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, das jeden Tag zu machen. und dann auch immer noch die ganze Nacht auf zu sein und alle Spiele zu gucken. Deswegen schön, dass jetzt die zweite Runde losgeht. Es sind dann schon etwas weniger Spiele.
Ja, momentan. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon.
Die Finals werden dann wie Urlaub.
Ja, ja, da überlege ich mir dann andere Sachen. Wenn keine Spiele nachts stattfinden, dann werde ich auf jeden Fall auch Content bringen, auch jeden Tag. Der Podcast heißt ja nicht umsonst so. Auch wenn für die, die das Projekt jetzt noch gar nicht gekannt haben, muss ich auch hinterher schicken. Also ich bin auch nur ein Mensch. Es gibt schon, wie gesagt, mal Tage, wo ich nicht aufnehmen kann. Das wird sich auch in Zukunft jetzt erstmal für die restlichen Playoffs hier wahrscheinlich nicht ändern. Aber wenn keine Spiele kommen, heißt es nicht automatisch, dass kein Pod kommt. Das wollte ich nur gesagt haben.
Ja, am besten ihr abonniert, dann ist es egal, yes. Du brauchst nicht nachgucken.
Genau.
Alles klar. Und NBA Tauchgang auch abonnieren, empfehlt uns weiter, bleibt dran, bleibt uns treu und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann, Leute. Ciao.
Ciao.
Ciao.